Da sind wir.
Max, wir müssen reden.
Ah,
hallo Max, ja. Hallo.
Hallo. Ich glaube, du kannst deinen Pegel mal ein bisschen hochsetzen auf deiner Seite.
Ein Pegel hochsetzen? Okay.
Ein bisschen höher. Bam, 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 bam.
Hallo.
Glaube ich, exakt gar nichts geändert.
Hallo. Hier vielleicht.
Ah.
Jetzt.
Ja.
Okay.
Jetzt. Ach, wäre das schön, wenn man das alles remote machen könnte.
Okay, also du schlägst auf jeden Fall sehr viel deutlicher aus bei dem Ding. Aber das normalisiert, glaube ich, die Software im hinterher dann, ne?
Na, ich muss das ja eh dann nochmal alles bei
Auphonic.
Auphonic. Ja, wobei eigentlich braucht man ja gar kein Auphonic. Eigentlich ist das total. Also wir nehmen jetzt immer auf per Zencaster, weil hier Studio Link kriegen wir irgendwie nicht zum Laufen. Darum leider kein Livestream, das würde ich gerne mal lösen. Zencaster ist eigentlich eine ganz schöne Lösung, weil die machen so ein Double-Ender, das heißt am Ende laden die einfach, also ist total schön im Browser gemacht, man macht einfach einen Tab auf, schickt einen Link rum, jeder ist dabei und am Ende wird automatisch die Aufnahme hochgeladen von allen.
Passiert alles im Browser.
Dann kann der... Genau. Passiert alles im Browser. Und dann lade ich das Ganze bei Auphonic hoch und lasse es da einmal durchrechnen und danach packe ich es in Reaper, also hier in Ultraschall rein und mache dann was total von hinten durch die Brust ins Auge ist. Und ich weiß, dass Ralf Stockmann wird nicht müde zu erzählen, dass die ganze
Funktionalität warum tust du das dann nochmal in Reaper rein?
Na, um die Links-Rechts-Auslastung hinzukriegen. Den Links-Rechts-Pegel, das kann Auphonic nicht. Jedenfalls wusste ich nicht, wie.
Den
und Auphonic.
Pegel, okay.
Achso, nee, ich muss, genau, nee, das mache ich nicht nachher, sondern das mache ich vorher.
Genau.
Ich lade die beiden Spuren runter. Das sind ja dann einfach separate Spuren. Und die muss ich dann ja irgendwie in einen File packen. Und das mache ich dann dafür ziehe ich alles in Reaper rein, rendere ein OGA-File raus. Früher habe ich da mal FLAC-Files draus generiert. Aber mit FLAC hatte Auphonic teilweise Probleme. Und abgesehen davon waren die
FLAC. Warte mal, du machst dann ein File und packst es dann in Reaper rein, in Auphonic rein. Und machst keine.
Nee, ich mache da nicht einen File, sondern ich mache dann mehrere Files. Ich mache dann pro Spur einen File.
Okay, aber warum?
Aber der hat dann halt so eine.
Aber warum?
Na, weil irgendwo muss ich ja die Links-Rechts-Aussteuerung reinkriegen. Ich will nicht einfach nur eine Monodatei raus.
Okay.
Du bist ja ein bisschen auf dem linken Kanal, ich bin ein bisschen auf dem rechten Kanal.
Okay.
Und das muss ich halt irgendwo reinkriegen. Und ich weiß nicht, was die Alternative dafür ist, weil ich glaube, so einfach nur Mono ist doof.
Und direkt bei Auphonic kann man das nicht einstellen? Kann man nicht sagen, hier die Spur eher links und die eher rechts?
Ich wüsste meines Wissens nichts. Ich habe jedenfalls noch nie was dafür gesehen.
Okay.
Und wenn wir einen Ultraschall aufgenommen haben, war das ja auch nie ein Problem. Da ging das ja auch immer ganz einfach.
Also, da ist es ja schon drin, ne? Dann, ja.
Da ist es ja, da ist es ja schon drin und so und dadurch mache ich das dann halt. Und ja, das macht es dann halt ein bisschen also ich glaube, das ist ein sehr ineffizienter Prozess und das könnte alles viel, viel besser sein. Und eigentlich wäre es geil, wenn man das alles direkt in Zencaster machen könnte und direkt
im Endeffekt
da eine Datei raus.
Bräuchte man hier nur so einen Produzieren-Punkt und dann haut er das einmal durch Auphonic raus und schmeißt es gleich auf den Server oder so. Das wäre halt echt ideal.
Ja, aber ich finde ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit deines Lebens du derzeit in irgendwelchen Videokonferenzen verbringst.
Nee, gar nicht. Und also ich kann mich nicht beschweren. Das ist, also natürlich, wie jeder von uns, tue ich das auch, aber ich glaube, da gibt es ganz andere Leute, die man da mitleiden müsste. Also so schlimm
ist es bei mir ja nicht. Und ich finde, also wir nutzen Zoom und Zoom ist, glaube ich, so was die Video- und Audioqualität angeht, sind die, glaube ich, so mit die besten. Aber so das Ganze drumherum, das ist so eine elende Scheiße. Also Zoom kriegt so billige, also vielleicht stelle ich mich da auch einfach zu blöd aus, aber ich bin bei Zoom ständig wieder ausgeloggt, wenn ich es neu starte, dass ich mich dann immer wieder einloggen muss und dass ich das dann nicht hinkriege. Dann teilweise, wenn ich der Host bin des Meetings, dass das dann, ich klicke auf einen Link, um das Meeting zu starten, dann bin ich ausgeloggt, dann, ich logge mich ein, dann bin ich aber, obwohl ich mich, also so ganz weirde Bugs, aber ich finde, man könnte dieses ganze Videokonferenzgeraffel, das könnte man alles so viel besser machen. Das könnte man, also so zum Beispiel, gibt's so Sachen wie, also ich finde ja Meetings, finde ich ja prinzipiell eine Scheißsache. Und Meetings leiden oft darunter, dass sie keine Struktur haben. Also ich habe vorhin gerade wieder gesagt, wenn Unternehmen, im Kapitalismus agierende Unternehmen tatsächlich ein Interesse an Effizienz hätten. Also es gibt ja immer so dieses, ja, die wären immer so effizient, wie es irgendwie geht. Das ist halt im Kapitalismus so drin. Ein Unternehmen kann nur überleben, wenn es so effizient ist wie möglich. Sorry, wie können dann Meetings noch existieren?
Ein Ökonom hatte, letztens habe ich im Podcast gehört, hat ein Ökonom das Schöne gesagt, so alle Ökonomen, die behaupten, dass Unternehmen super effizient wären, haben noch nie in Berührung mit einem Unternehmen gehabt.
Genau, ja, das ist, Unternehmen sind gigantisch ineffizient. Und ich finde es halt immer wieder spannend, also ich finde, mein persönliches Pet-Peeve ist halt unter anderem das Meeting. Und Meetings sind halt, das muss man einfach mal, also bei Facebook war das so, dass wenn du ein Meeting über eine halbe Stunde eingestellt hast, kam eine Warnung so, oh really? Sicher? Brauchst du das? Ich weiß von vielen Leuten, die in höheren Positionen sind, dass die Meetings, die nicht mit einer klaren Agenda verschickt werden, von vornherein einfach ablehnen. Also wenn deinem, und das finde ich zum Beispiel so krass, wenn ich eine Meeting-Einladung bekomme oder wenn ich eine Meeting-Einladung verschicke, außer einem Titel kann ich da meistens, so in Chrome, in dem Kalender-Tool, also man kann Notizen hinzufügen, das geht schon, aber das ist gut versteckt. So, also wenn ich einfach nur ein Meeting einstelle in den meisten Tools, dann kann ich da nur einen Titel eingeben und das war's. Ich kann nicht mal eine Agenda angeben. Und
hallo.
Und ich glaube, und das, wir haben eine Meeting-Kultur, die echt katastrophal ist. Ich habe noch nie bei einem Unternehmen gearbeitet, wo es die Möglichkeit gab, Schulungen darin zu machen, wie man ein Meeting gestaltet. Obwohl, und das werde ich nicht müde zu betonen, Meetings eine der teuersten Kommunikationsformen ist, die ein Unternehmen hat. Weil es sitzen viele Leute, die halt, sagen wir mal, 20, 30, 40 Euro pro Stunde kosten, sitzen halt einfach nur da und reden. Und wenn du da 10 Leute einlädst, obwohl 5 problemlos gereicht haben und das Meeting dauert eine Stunde und jeder von den 5 kostet 20 Euro, dann sind das 5 mal 20 sind das 100 Euro, die du einfach durch den Wind gegangen sind für eine Stunde. Und das finde ich immer wieder spannend, wie schlecht Unternehmen darin sind. Und ich glaube, dass eine Videoconferencing-Lösung, die könnte da helfen, das besser zu machen. Im Augenblick probieren halt diese ganzen Videoconferencing-Lösungen nur eine schlechte Sache schlecht zu kopieren, anstatt zu versuchen, die zu verbessern. Und das finde ich, da ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial da. Und ja, bist noch da? Nee, bist du nicht? Ich rede alleine hier vor mich hin die ganze Zeit. Ah, ja. Dann kann ich ja noch ein bisschen ach, sehr schön.
Ah. Max, bist du da?
Teil. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme dann nachher funktioniert. Wir werden es sehen. Gut, ja, und also ich habe mal irgendwie so einen Artikel darüber gelesen, den ich leider nicht mehr finde. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele gute Artikel gelesen, die ich alle nicht mehr wiederfinde. Da war auch eins, ging um, ich kann nicht gleichzeitig gut tippen und hören und schreiben, das ist klar, so ein bisschen. Jetzt bist du wieder da. Ja, und dieser Artikel, der ging darum, dass halt, es gibt, was bei Remote-Meetings eines der vielen Probleme ist, ist die Latenz. Man hat halt dieses dass man sich ständig versehentlich gegenseitig ins Wort fällt. Das liegt halt daran, dass es halt nicht in Echtzeit ist, sondern dass halt ein paar Millisekunden dazwischen sind, zwischen Empfänger und Sender. Und die kriegt man einfach nicht weg. Das ist auch, ich bezweifle, dass es jemals eine vernünftige Lösung dafür geben
wird. Aber Zoom kriegt das, finde ich, gerade mit der Latenz ziemlich gut hin, muss ich sagen.
Naja, du kannst, sie haben halt die Latenz nur begrenzt unter Kontrolle. Klar, sie können halt beim Encoding und beim Decoding, also beim Video komprimieren und dekomprimieren und sowas, da können sie, und sie können bessere Audio-Codecs einsetzen. Aber wenn halt von meinem Rechner bis zu deinem Rechner die Datenübertragung irgendwie 30 Millisekunden dauert, dann dauert die halt so. Ja, klar. Da kannst nichts dran ändern. Da führt kein Weg dran vorbei. Und irgendwann hast du halt das Problem, da ist halt, dass die Lichtgeschwindigkeit einfach das Problem ist. Dass halt, wir sind halt weit genug auseinander weg, wobei das ist halt, da ließe sich sicherlich immer noch was optimieren, aber daran kannst du halt nicht. Ist
doch erst relevant, wenn du und, so Satelliten gehst, dann hast du halt erst irgendwie einen wirklichen.
Nee, überhaupt nicht. Satelliten, das geht eigentlich sogar, das ist nicht mal so schlimm, weil die sind ja nicht sonderlich hoch. Also zum einen, es geht nichts über Satelliten, weil es gibt keinen Grund für uns.
Klar, normalerweise nicht, und aber dieses, deswegen sage ich, also das war immer so ein Argument gegen
und dieses
Internet, dass halt die Latenz dort relativ hoch ist.
Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also dieses Starlink, was Elon Musk, diese Firma, auf die Beine stellt, das ist ja dieses Starlink-Network, was gerade gebaut wird. Und das soll ja Internetverbindung anbieten, und das wird halt eine sehr teure Form der Internetverbindung, und deren Argument ist, dass die Latenz ja,
okay, besonders sind, aber wahrscheinlich, weil sie halt, also bei geostationären Satelliten wäre, glaube ich, einfach die wahnsinnig hoch, weil die geostationären, die sind halt so wahnsinnig hoch, ne?
Ja, das wäre eine bescheuerte Idee. Geostationär wäre einfach, das funktioniert. Also wenn die halt sehr weit oben sind, ja klar, dann also wenn du Fernsehsignale machst oder sowas, dann hast du ein Problem. Dann siehst du, wobei, wie hoch sind geostationäre Satelliten? Die Kilometer oder sowas. Also klar, das addiert sich auf und sowas. Egal. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dieses Problem mit der Latenz, das hat man auch in normalen Meetings, da merkt man das bloß nicht so. Nämlich man hat immer die eine Person, die im Meeting sitzt, die halt schnell ist damit, wenn irgendjemand was, also es gibt halt eine Person, die hört erstmal zu und denkt nach und macht dann eine Antwort, gibt dann eine Antwort. Und es gibt halt die Person, die einfach, egal was kommt, dazwischen schießt. Und im Zweifelsfall wirst du halt die Person, die nachdenkt, wirst du halt bei Weitem seltener hören in einem Meeting, weil, ja, weil die sich halt Zeit lässt, und in der Zwischenzeit hat irgendjemand schon, der einfach schnell losschießt, losgeplappert. Und darum will man eigentlich, und man will diese Leute eigentlich drinne haben, und Videokonferencing macht dieses Problem einfach nur noch ein bisschen offensichtlicher. Und darum müsste man eigentlich, und das führt dazu, und ich weiß nicht, ich kenne diese Situation aus Meetings definitiv, dass ich weiß, ich würde gern was sagen, irgendjemand anders redet und ich will darauf erwidern und ich habe keine Möglichkeit dazu so richtig, und darum laure ich darauf, dass, wann wird der denn endlich mal fertig, damit ich da reingrätschen kann und meine Erwiderung von mir geben kann. Und höre eigentlich gar nicht mehr zu, und vielleicht hat ja jemand anders was Schlaueres zu sagen, oder manchmal bin ich halt auch derjenige, der dann ausgebremst wird, weil dann jemand anders schneller reingrätscht oder halt aggressiver reingrätscht an einer Stelle, wo vielleicht noch gar nicht der Satz zu Ende war. Und das ist eigentlich total, das ist keine Gesprächskultur. Da müsste es eigentlich eine Form von Moderation geben, da müsste einfach eigentlich irgendjemand sein, der halt, dem man irgendwie ein Handzeichen geben kann und hey, ich würde gerne, und dann sagt er, okay, ich passe auf, dass du als nächstes drankommst. Und dann kann man halt zuhören und kann danach sagen, was man sagen wollte. Und das wäre eigentlich eine gute Meetingkultur. Und ich glaube, das könnten Videoconferencing-Tools unterstützen. Die könnten halt, man könnte halt eine Taste haben, auf die drückt man drauf und dann damit meldet man Gesprächsbedarf an und sagt, ich würde gern als nächstes.
Dieses Handzeichen bei Zoom.
Und dann ist man halt als nächstes. Ne?
Also, theoretisch ist das ja umsetzbar bei Zoom. Also du kannst ja erstmal als Moderator alle stumm schalten. Die Möglichkeit hast du ja als Host, und dann kannst.
Ja, aber wir haben zum Beispiel, wir haben keine Moderatoren.
Ja, das ist dann aber ja nicht eine Softwarefrage, sondern das ist ja eine organisatorische.
Aber die Software könnte dabei helfen. Die
Software hat alles dafür. Also du kannst bei Zoom als Host, kannst du alle stumm schalten. Du hast ein Handzeichen-System, wo du den Leuten sagen kannst, hier, wer was sagen will, Handzeichen, und dann kann der Moderator
dann, ja, halt dann hast du machen, hast du, aber dann kannst du keine Reihenfolge zum Beispiel sehen.
Das weiß ich nicht. Ja, okay, das könnte man dann noch mal machen, dass halt irgendwie bei den Handzeichen dann noch mal zeigt, welche Reihenfolge das war. Aber ein Moderator, der so ein bisschen aufpasst, der wird das auch hinkriegen.
Ja, aber dann muss man halt einen Moderator hinsetzen. Extra muss man wieder eine Person dazu holen und das könnte eigentlich die Software für einen lösen. Oder einem da besser helfen. Das macht halt Zoom sehr, sehr schlecht. Eine andere Sache, die Zoom halt sehr, sehr schlecht macht, ist eine Agenda. Man könnte ja vorher, wenn man ein Meeting plant, sollte man ja idealerweise sich überlegen, worüber will man überhaupt in dem Meeting reden, welche Themen hat man, und dann könnte man irgendwie, dann könnte ein Zoom darauf hinweisen, übrigens, ihr redet jetzt schon zu lange über dieses eine Thema, quasi Kapitelmarken für Meetings. Solche Sachen. Das könnte alles fantastisch eine gute Software machen. Es könnte überhaupt das, dass man, also bei Google, bei Meet geht das, dass man einfach jemand anders muten kann. Jeder kann jeden muten. Das geht bei Zoom auch nicht, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, wenn irgendjemand da in dem Meeting drin sitzt, und der hat ein Echo drin, dann müssen alle mit diesem Echo leben. Oder man macht sich halt
umständlich. Der Moderator kann aber alle,
allein
kann
das, alle muten. Aber normalerweise gibt es keinen Moderator. Wenn du ein normales Meeting mit fünf Leuten hast,
bei Zoom gibt es keinen Moderator. Immer einen Host. Die Moderatorfunktion. So. Der Host die Moderatorfunktion nicht ausfüllt, weil er halt zu inkompetent ist, dann ist das ein menschlicher.
Aber warum? Warum muss das der Host machen? Warum muss der Host eine andere Person muten? Warum kann das nicht einfach jeder machen, dem es auffällt? Das ist einfach Schwachsinn, das ist einfach ein schlechtes
Tool. Dann kannst du halt alle zu Co-Hosts machen, dann können die den muten, und dann kann auch alle jeder den muten.
Ja, und dann sitze ich 48 Stunden dran, so ein scheiß Zoom-Meeting zu konfigurieren, damit alles so funktioniert, wie es von vornherein eigentlich funktionieren soll.
Also ich weiß nicht, also ich sehe da, ich sehe da tatsächlich eher Versagen auf menschlicher Seite, und ich glaube auch,
es kann da kein Versagen auf menschlicher Seite geben, weil warum soll man einen Menschen absetzen, damit er ein technisches Problem löst? Warum löst die Technik nicht das technische
Problem? Ich sehe das nicht als technisches Problem. Also erstens,
du siehst es nicht als technisches Problem, wenn jemand ein Echo hat und das nicht in der Lage ist, das wegzukriegen?
Natürlich ist das ein technisches Problem, aber dafür gibt es bereits mehrere Möglichkeiten der Abhilfe. Erstens kann er sich selber muten. Entweder gesagt oder der Moderator kann ihn muten.
Also dann muss man erstmal. Nee. Dann sitzt man nämlich da und muss erstmal. So, weil woher soll man wissen, wer das ist? Man weiß ja nicht, wer das ist, weil es könnte ja, du hast 20 Leute in dem Meeting drin, es könnte jeder davon sein. Also fängt man an, ich glaube, irgendjemand hier hat ein Echo. Dann sitzt irgendjemand da, dann muss man erstmal rauskriegen, muss jeder erstmal irgendwie muss man das dann hinkriegen, bis man die Person gefunden hat, die das Echo hat. Dann sitzen ungefähr 48 Leute im Meeting, die keine Ahnung haben, wie man mutet, weil machen wir ja nicht, oder beziehungsweise die gar nicht zuhören, und wahrscheinlich im Zweifelsfall ist es die Person, die das Mikrofon offen hat, die eh nicht zuhört und dann gar nicht
drauf reagiert. Man sollte jetzt sozusagen automatisch erkennen, wo ein Echo ist, und den auto-muten.
Das wäre ja zum Beispiel mal eine Möglichkeit. Ja,
okay.
Aber da müsste man ja 48 Cent in Softwareentwicklung investieren. Das kann ja gut, das Milliardenunternehmen ist schlecht auf die Reihe kriegen.
Das ist ein Feature, ja. Das kann man machen.
Aber das ist das Bare Minimum. Da haben wir noch nicht mal angefangen. Wie gesagt, mir helfen Meetings vernünftig zu organisieren. Mir ermöglichen, dass die Audioqualität irgendwie verbessern, da vielleicht mit AI sogar noch irgendwie drüber bügeln oder sowas, was weiß ich was. Man könnte es einfacher, zum Beispiel,
auf jeden Fall
dafür sorgen, dass bei jedem das Gleiche auf
dem Bildschirm ist. Ich glaube zum Beispiel, dass da durchaus AI schon drin ist in gewisser Hinsicht, also weil zum Beispiel, wenn man zum Beispiel spricht und gemutet ist, ne, das passiert ja ständig, ne, dass du halt irgendwie denkst, du antwortest jetzt, aber es ist eigentlich gemutet, dann kriegst du ja automatisch irgendwie eingeblendet, du bist gemutet, dich kann keiner hören. Ich finde das furchtbar. weil anscheinend erkennt das halt an deinen Lippenbewegungen, dass du gerade sprechen willst, und macht dich darauf hin.
Das erkennt das doch nicht an deinen Lippenbewegungen, das erkennt einfach daran, dass dein Mikrofon Pegel
hat. Wahrscheinlich, ja.
Da ist doch keine AI für nötig.
Genau.
Das ist einfach ein, dein Mikrofon hat einen Pegel und darum, das ist der simpelste Algorithmus. Und der Algorithmus ist sogar so doof, dass wenn ich alleine in einem Meeting bin, weil passiert öfters mal, ich krieg halt eine Notification, hey Glenn, dein Meeting fängt gleich an, also fange ich schon mal an, mache ich schon mal Zoom auf, gehe schon mal in das Meeting rein, weil ich bin Host, ich will von Anfang an da sein, wenn die Leute dazukommen. Ich unterhalte mich noch, da ist mit Diana, sage irgendwas oder sowas, plötzlich zeigt Zoom mir an, hey, dein Mikrofon ist aus. Ja, danke Zoom, es ist auch noch niemand außer mir im Meeting. Es gibt keinen Grund, das Mikrofon einzuschalten. Und dieser dämliche Alert wird dann auch so angezeigt, dass er über allen Fenstern drüber schwebt, sodass egal, was ich gerade mache, weil natürlich habe ich dann das Zoom-Fenster irgendwo im Hintergrund, mache nebenbei noch was anderes. Nein, das muss jetzt unterbrochen werden, um mir mitzuteilen, dass mein Mikrofon gemutet ist in einem Meeting, in dem keiner ist.
Also mich hat dieses Fenster jetzt nicht so wahnsinnig gestört bisher, aber ich bin halt nicht so viel in Zoom wie du, aber gut.
Also es ist wirklich eine so und ich hätte echt Bock drauf, dass mal, ich fänd's so geil, wenn Zoom eine simple Funktion hätte, dass mir anzuzeigen, wer fehlt noch in dem Meeting. Jeden Morgen haben wir ein Stand-up und jeden Morgen stellen wir die Frage, sind alle da? Und jeden Morgen ist es die gleiche komplizierte Frage. Zoom weiß, wer müsste im Meeting dabei sein. Zoom weiß, wer ist im Meeting dabei. Zoom könnte mir anzeigen, hey, folgende Personen fehlen noch. Aber nein, das wäre ja, es sind wirklich so, es gibt kein Scribbleboard, es gibt keine Shared, es gibt keine Möglichkeit, irgendwie Shared Documents zu haben. Es gibt nichts. Also es ist wirklich so eine Barebones-Software. Ich finde es echt traurig.
Aber es ist ja interessant, weil du musst ja sehen, die kommen ja, das ist ja eine Ausgründung im Endeffekt von einem Ex-Mitarbeiter von WebEx, ne? Und WebEx war ja sozusagen so dieses große Conferencing-Tool mit allem Pipapo und drum und dran und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und die Idee von Zoom war ja tatsächlich zu sagen, so pass mal auf, lass uns mal den ganzen Overhead einfach mal weglassen und wirklich uns komplett nur auf Videoconferencing, nur auf das Videodingsbums zu konzentrieren.
Ja, aber WebEx hat ja nicht solche guten Features. WebEx ist einfach nur scheiße.
Ich habe nicht so wahnsinnig Erfahrung mit WebEx, aber auf jeden Fall ist es sehr viel umfangreicher, was Feature angeht, auf jeden Fall.
WebEx ist das Grauen. WebEx ist einfach Zoom in noch schlechter. Das ist, ich weiß, das klingt so, als ob es nicht möglich wäre. Bei WebEx zum Beispiel ist das so, dass man, es ist halt in massenhaft Geräte integriert. Du kannst bei Cisco, kannst du halt irgendwelche so quasi Soundbars für unfassbar viel Geld kaufen, klemmst du dir in deinem Meetingraum an die Wand und da ist eine Kamera drin und da ist ein Mikrofonarray drin und da sind Lautsprecher drin und die Hardwarequalität von den Dingern ist fantastisch. Dann kannst du halt noch die Mikrofone auf den entsprechenden Tischen, auf die Tische stellen, holst du irgendeinen Soundtechniker oder irgendeinen Techniker, der dann das Ganze installiert, damit man jeden, der im Büro ist, wirklich vernünftig, also der in dem Meetingraum sitzt, vernünftig verstehen kann. Das ist das, was WebEx macht. Und ich habe regelmäßig mal solche WebEx-Konferenzen starten müssen. Und da sitzt du dann halt, Du kommst in einen Meetingraum rein und in diesem Meetingraum willst du jetzt an diesem Meeting teilnehmen. Dann musst du erstmal die Meetingnummer eingeben auf irgendeinem Bildschirm, auf so einem Touchscreen. Und dann wirst du, und das klingt wie, als ob du mit einer Telefonhotline verbunden wirst. Also ich glaube, das ist auch das gleiche System. Ich glaube, die nehmen das gleiche System, was die nehmen, wenn du dich telefonisch einwählst, musst du dann halt über dieses Gerät. Und dann kommt irgendwann mal die Ansage so, and now enter your meeting number. Und danach das Pound sein, weil halt es gibt keine Enter-Taste. Dann musst du es halt wie über so eine Telefontastatur eingeben, wie du vor 30 Jahren irgendwann mal einer Telefonkonferenz teilgenommen hast. Und das ist einfach noch
so lange gibt's die ja auch schon noch, ne? Also die sind ja auch schon ziemlich lange im Geschäft.
Genau, die kommen wahrscheinlich so aus der Zeit, als das halt als Videoconferencing noch so ein Add-on war, was eigentlich niemand wollte, sondern als man das wirklich noch komplett telefonisch gemacht hat. Und und ich glaube, das bieten die auch an und damit verdienen die auch eine Menge Geld, dass du dann für diese Einwahlnummern irgendwie was bezahlst oder irgendwie sowas. Und das hat ja auch Zoom dieses ganze Modell obendrauf. aber so irgendwie vernünftige, gute Funktionen, also ich glaube, über Screensharing geht es da auch nicht hinaus bei Webex.
Also es ist ja, genau glaube, die gleiche Frage. Ich glaube halt schon, so was so, also genau, was du meintest, halt so mit so diesem Schedulen von Terminen und Meetings und Integration in Exchange-Server oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Außerdem ist
ja, klar,
Lotus Notes halt kompatibel bestimmt. und SAP.
Ich glaube, Lotus Notes gibt es jetzt inzwischen wirklich nicht mehr. Ja, also solche Integrationen haben die da alle drin, aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja einfach nur bessere Meetings haben.
Ja, klar. Und Ich finde das sehr interessant, dass die Sarah Cooper, die wir ja jetzt alle kennengelernt haben als Trump-Imitatorin, ne,
kennst du? Ach, das ist die, ne, die ist gar nicht, die auf Trumps Stimme
nachvertont, ne?
Nicht nachvertont, sondern nachvervideo.
Genau, oder? Diese also, TikToks im Endeffekt machen so über so Trump-Originalton.
Deren Stimme ich nach wie vor nicht gehört habe. Wenn ich ihr Gesicht vor mir sehe, ja, höre ich Trumps Stimme. Das ist
interessanterweise
ist sie
vorher schon bekannt geworden. Und zwar hat sie damals vor einiger Zeit einen Blogpost geschrieben und später ein Buch draus gemacht über Meetings und wie man halt so Meetings überlebt, ne? Also mit so nicht ganz ernst gemeinten Strategien. Und okay. Hatte man eine Zeit lang für Google gearbeitet und da war sie halt immer in den Meetings und hat sich da halt sozusagen so Überlebensstrategien in Meetings zusammen gemacht. Das ist sehr lustig auf jeden Fall. Da gibt's auch Talks von ihr auf YouTube, findet man die.
Vielleicht sollte ich mir das mal angucken.
Und die ist ganz lustig. Das ist auch so, ist eigentlich eine Comedian auch tatsächlich, ne?
Ja.
Ja, also ich bin auch froh, dass ich
sie hat eine Comedy-Show auf Netflix, wie gesagt.
Ja, mittlerweile. Ich glaube, das Comedian. Ist aber auch relativ neu. Ich hab ganz ehrlich, es gab eine Show eben von ihr auf Netflix und die war dann halt basiert auf ihrer Trump-Imitation. Und ich habe mir das auch versucht anzugucken, das geht nicht. Also da ist wirklich so der Medienwechsel, der funktioniert überhaupt nicht. Und das funktioniert wunderbar irgendwie als als kurzes Video in der Timeline, ne, irgendwie. Kann man nicht kaputt lachen drüber. Aber das so richtig produziert irgendwie, nee, das wirkt nur noch awkward. Das funktioniert überhaupt nicht. Das war ein großer Reinfall,
würde ich sagen.
Habe ich mir versucht anzugucken.
Das kann ich mir sofort vorstellen. Genau die Frage, als ich gesehen habe, dass er eine Netflix-Show hat, ob das nicht total in die Hose geht.
Ja, also ich meine, sie kann ja noch mehr und vielleicht findet sie da was anderes, was dann irgendwie besser in so Show-kompatibel ist. Aber das hätte man jetzt nicht machen müssen. So, da war halt irgendwie, es ist ja immer so diese Logik, ne? Du bist jetzt plötzlich bekannt, auf einmal bist du jetzt hast du tausende von Followern und dann kommen dann halt irgendwie so Produzenten und sagen, das müssen wir auf die große Leinwand bringen oder so. Und dann, naja.
Ja, das, aber ich frage mich, vergeht das nicht langsam? Ist das nicht so, dass man einfach inzwischen auf YouTube mehr Erfolg haben kann als mit irgendeiner Fernsehsendung?
Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr verdienen.
Also ne? Zumindest,
ich glaube, sie hat bestimmt eine Arschfolge gekriegt für das Netflix-Feature da.
Ja, wahrscheinlich. Aber es funktioniert halt nicht.
Ja.
Ich meine, längerfristig wäre es vielleicht schlauer gewesen, sich oder also vielleicht macht es das ja noch oder sowas. Aber ich finde das. Ich frage mich, ob diese Regeln noch gelten. Ich habe zum Beispiel jetzt, wer hat das jetzt gerade? Warner Brothers, glaube ich. Die werden jetzt jeden Film, der 2021 anläuft, quasi zeitgleich auf HBO Max stellen.
Eine gute Nachricht. Dann habe ich sie auch gleich mit Torrent.
Ja, aber das ist echt irre, oder? Es ist so, also ja, vielleicht stirbt das Kino gerade nochmal. Und jetzt diesmal.
Also zumindest jetzt in der Pandemie ist es ganz schön gestorben.
Ja. Naja, es ist ja, ich meine, Kinos hatten es ja schon immer schwer, so gegen immer besser werdende Heimtechnik anzutreten. Warum soll ich noch ins Kino gehen, wenn ich zu Hause einen schönen OLED-Fernseher mit guter Soundanlage und sowas habe? Oder halt sogar mir einfach für den Gegenwert von 10 Kinotickets naja, nicht ganz, aber einen Beamer kaufen kann. Oder für den Gegenwert von 10 Kinoabenden, sagen wir mal. Und jetzt mit der Pandemie ist das natürlich nochmal einen Zacken schlimmer.
Ach ja. Ja, ich überlege mir jetzt auch tatsächlich für die neue Wohnung einen Beamer zu kaufen, weil, ja, weil das würde sich schon so anbieten da irgendwie.
Naja, dann brauchst du aber auch eine Leinwand.
Genau, eine Leinwand halt, und halt alles. Also eine Leinwand ist, meinte Marte, könnte ich seine haben.
Okay.
Ja, dann, ja, mal gucken.
Also ich bin da, ich habe nichts gegen Beamer. Ich finde das, so ein riesengroßes Bild. Also ich habe ein, was haben wir hier, irgendwie ein 50 Zoll OLED-Fernseher. Der war jetzt, also jetzt ist jetzt auch, also ich weiß nicht, hat vielleicht, und ich finde es halt ganz angenehm, dieses, man kann es einschalten, man kann es wieder ausschalten und gut ist und es ist halt besser integrierbar, so ein Fernseher als so ein Beamer. Und Beamer muss man halt dann mal Raum abdunkeln und das machen und das machen und darum bin ich halt eigentlich sag ich lieber einen großen Fernseher als einen Beamer, weil es halt.
Du, ich gucke sowieso nur abends Dinge. Also ganz ehrlich. Also ich, da, die, dass ich mal.
Ja, mach was du denkst, aber also wir gucken halt am Wochenende hin und wir haben mal was mit Kolja. Und so im Sommer ist es dann doch öfters mal hell draußen und dann will ich zumindest nicht gleich draußen wie die Jalousien runterziehen müssen, bloß um jetzt einen Film gucken zu können. Aber
ja, das sind wahrscheinlich andere
Nutzungsszenarien, ja. Ich finde diese Ausrollfernseher, finde ich.
Was ist das denn, ein Ausrollfernseher?
Na, es gibt so diese, die halt diese OLED-Panels, die sind halt biegbar. Die haben dann unten so eine große Kiste, die dir quasi, also der Fernseher ist ist so ein bisschen wie so eine Leinwand, bloß halt natürlich deutlich größer. Und dann wird der Fernseher da quasi der Bildschirm rausgefahren, wenn er gebraucht wird. Und der passt sich dann auch, kann sich automatisch ans Format anpassen. Also dass da halt 16:9 oder 21 zu irgendwas und so diese ganzen Formate, dass er dann halt ein bisschen sich an die jeweilige Bildschirmgröße anpasst. Kostet ein Schweinegeld. Ich weiß auch nicht, ob es jemals praktikabel wird, weil diese ganze Mechanik ist halt ziemlich teuer und sowas. Und dadurch wird es wahrscheinlich niemals wirklich billig werden, aber es gibt's auf jeden Fall so Fernseher. Das natürlich dann so, oder diese Short Projection, die kosten allerdings auch noch, die du dann quasi wie so ein Fernseher an die Wand stellst und dahinter die Leinwand machst und die dann das Bild per Laser direkt auf eine sehr kurze Distanz, dass du es nicht am anderen Ende des Raums machen musst.
Naja. Ich muss mich da auch noch reinfinden. Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen.
Ja, das ist, wir sind ja noch immer in einer Pandemie. Sind wir?
Ich habe mich so dran gewöhnt, ich dachte, das ist jetzt so leben wir jetzt halt einfach. Einfach nur noch zu Hause. Ach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Vielleicht
ist es das auch.
Ich bin echt mittlerweile richtig müde. Ich bin richtig pandemiemüde. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich fürchte, es wird jetzt einfach noch viel schlimmer. Und es wird noch mindestens bis März so bleiben.
Ja. Ja. Ja, was ähnliches. Oh Gott, hat jemand aus unserer Timeline, ich werde jetzt mal keinen Namen sagen, hat Kinder in der Schule und ist sehr engagiert, warum werden die Schulen nicht zugemacht? Und die haben von einem ihrer Kinder die Schule, die hat jetzt einen Antrag gestellt, weil halt in Berlin hat jetzt jede Schule irgendwie noch eine eigene Schulampel, Corona-Schulampel. Und die ist halt irgendwie schon seit Ewigkeiten auf Orange. Wusste nicht, dass Ampeln die Farbe Orange haben, aber okay. Sind halt besondere Ampeln. Und darum haben sie jetzt einen Antrag gestellt auf diesen Wechselunterricht. Warum man da einen Antrag stellen muss, verstehe ich auch nicht, aber offensichtlich muss man da einen Antrag dann stellen.
Dann beim Kultusminister, Lehrer vom Ministerium oder was?
Ja, ich meine, die Lehrer und Direktoren und die ganze Schulbelegschaft vor Ort, die kann sowas ja nicht alleine entscheiden. Das muss man ja an eine zentrale Behörde abgeben. Und diese Behörde hat jetzt gesagt, ja, dürft ihr machen für 2 Wochen. Und was ist, wenn es in 2 Wochen nicht besser? Ja, dann macht das trotzdem. Dann kommt trotzdem wieder. Im Januar müssen alle wieder zurück.
Einen neuen Antrag halt, ne?
Ja, muss man einen neuen Antrag stellen. Das dauert dann wieder 2 Wochen Bearbeitungszeit und dann können wieder alle in Wechselunterricht und damit kriegt man dann die Pandemie eingedämmt.
Ja, das ist, also.
Ich hab, Diana hat mir gerade erzählt, also jetzt haben sie ja wegen Corona haben sie ja die Ferien ein bisschen vorverlegt. Also vorher war das nämlich so, dass in den meisten Bundesländern oder zumindest in einigen Bundesländern, unter anderem auch in Berlin, war das so, dass halt am 24. ist Heiligabend, wie wir alle wissen, am 21. wäre der letzte Schultag gewesen. Das ist ein Montag. Kann man sich darüber fragen, weil ich glaube, wir können uns alle noch aus unserer Schulzeit dran erinnern, wenn man nochmal einen Tag nur für nochmal irgendwie zur Schule musste, wo dann nach meiner Erfahrung absolut gar nichts mehr passiert, sondern einfach nur noch irgendwie die Zeit abgesessen. Ich fand diese, wir machen nochmal einen Tag hier irgendwie ohne Woche dran,
fand ich
immer kompletten Schwachsinn. Ist absurd. So dieses Mal findet aber offensichtlich trotzdem noch statt, weil irgendjemand beschließt, dass man ja so und so viele Tage braucht im Jahr. Und das kann man ja nicht woanders holen. So, und darum haben sie halt gesagt, dass, fangen die Ferien quasi schon am Sonnabend an und dann dadurch ist der 19. der erste Ferientag. 21. macht Sinn, ja. Also quasi der 18. wäre dann der letzte Ferientag. Okay, macht Sinn. Haben sie jetzt so gemacht, haben sie jetzt quasi eine Lösung gefunden, was ich eigentlich so im Rahmen dessen, dass man sich nicht wirklich bemüht, finde ich, ist das eine okay, also es ist besser als es nicht zu tun. Es wäre besser natürlich die Schüler,
sagen wir es anders, wäre besser,
digitale Konzepte sich
auszudenken, nicht zu tun,
besser wäre die Schüler.
Absurd. Eigentlich, ja, also.
Es nicht zu tun, wäre absurd.
Trotzdem tun es einige Bundesländer nicht übrigens.
Dann, genau, enter Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg hat jetzt gesagt, nee, das können wir ja nicht machen, denn dann fehlt den Kindern ja dieser eine Schultag, das geht ja nun wirklich nicht. Darum haben wir einen Kompromiss gefunden, und zwar die jüngeren Jahrgänge, die müssen für diesen einen Tag nochmal zur Schule kommen. Und die älteren Kinder werden ab der 7. Klasse oder sowas werden digital von zu Hause beschult für den einen Tag. Jetzt sind aber die Lehrer, haben teilweise 5. Klassen und haben teilweise 7. Klassen. Und die dürfen dann sozusagen für die 5. Klassen in die Schule, müssen sie in der Schule sein. Für die 7. Klassen müssen sie aber zu Hause sein, weil natürlich in der Schule kein Equipment und keine Räume existieren, um Remote-Unterricht zu machen. Und wo dann jetzt die Lehrer sagen so, sollen wir uns beamen oder was ist der Plan? Aber es gibt offensichtlich keinen Plan. Und anstatt einfach zu sagen, lasst uns diesen einen Tag, nein, das darf nicht sein. Die Kinder, das ist so wichtig, Bildung ist so wichtig.
Oh Mann. Ja. Also es ist unglaublich, wie krass das Management dieser Pandemie in Deutschland versagt. Es ist wirklich unfassbar. Also so, letzten WMR habe ich mich ja ganz schön aufgeregt und ich kann mich gar nicht mehr aufregen. Es ist so, ich habe mich jetzt der Tatsache daran gewöhnt, dass sie es halt einfach total verkacken und nicht mal dran denken, ja, es irgendwie nicht zu verkacken. Ich meine, die haben sich jetzt auch in so eine komische politische Situation gelegt, ne? Also wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon alles analysiert, aber Pandemieschutz ist ja Ländersache, ne? Und was die Merkel ja immer mal nur macht, ist halt sozusagen alles zusammenrufen und moderierend irgendwie darauf einwirken, dass man jetzt eine gemeinsame Lösung findet, weil natürlich irgendwie jeweils unterschiedliche Pandemiestrategien in unterschiedlichen Bundesländern natürlich auch irgendwie eine Scheiße sind, wo dann halt die Leute dann durcheinander kommen und dann auch irgendwie nicht so richtig wissen, was ist und Leute, die dann irgendwie über die Grenzen fahren, die es eigentlich nicht geben sollte. Ja, also alles für ein Dings und so. Deswegen versucht man da irgendwie so Kompromisse zu finden und diese Kompromisse führen halt immer wieder dazu, dass halt immer nur Mucks rauskommt, ja, weil dann halt immer irgendwie irgendwelche Bundesländer dann halt querschießen, die am liebsten gar nichts machen wollen, ja, irgendwie. Und dann muss man halt auf die zugehen und dann sagen, ja, dann machen wir halt nur die Hälfte von dem, was wir machen. Oder wir machen später, als wir dachten. Oder wir nehmen nur die Hälfte der Maßnahmen, die wir uns ausgedacht haben. Und dann kommt dann halt eben genau so ein Murksball raus, wo dann zwar irgendwie das explosive Wachstum, sag ich mal, gebremst wird, aber dann halt einfach auf einer extrem hohen Niveau weitergewurstelt wird. Und das ist super gefährlich, was wir gerade machen, weil dass wir es jetzt auf diesem Niveau haben, ist erstmal ein Fortschritt, ja, zu irgendwie ungebremsten explosiven exponentiellen Wachstum, aber das ist natürlich eine so hohe Inzidenz, dass da einem das halt ständig und jederzeit außer Kontrolle geraten kann. Weil dann halt mal wieder da ein Superspreading-Event ist oder da ein Superspreading-Event. Und das ist halt.
Naja, und wir haben halt die Situation, dass in unserem Augenblick jeden Tag 400.
Ja, 500 das letzte Mal, ne? Also, wir sind jetzt teilweise schon bei 500 Leuten pro Tag, ja? Also, wo einfach, einfach mal.
Das ist absurd.
Also,
Es ist eine wohltemperierte Katastrophe,
wie ich es genannt habe. Ja.
Ich habe mal geguckt, was sind so die tödlichsten Katastrophen in Deutschland, in der Geschichte Deutschlands gewesen. Und wir sind im Augenblick auf dem Niveau, soweit ich das sehen kann, es ist nicht leicht, also ich habe nur kurz gegoogelt und habe keine einfachen Listen gefunden, aber nach allem, was ich sehen kann, gibt es nicht viele Ereignisse zumindest und vielleicht gar keine, die so viele Todesopfer gekostet haben, wie wir jeden Tag gerade haben. Jeden fucking Tag. Das ist der Stand. Die USA sind kurz davor, jeden Tag einen 9/11 zu haben. Jeden fucking Tag. Und
für 9/11 haben sie zwei Kriege angefangen und für das, was gerade passiert, kriegen sie es nicht mal hin, die scheiß Schulen zu schließen. Also es ist halt.
Wir dürfen nach wie vor kein Wasser in Flugzeuge mitnehmen, wegen 9/11 oder wegen einer Nachfolge Terrorversuche. Aber wir lassen die Schulen. Ja. Ich komme mit diesem, ja, man muss doch die Kirche im Dorf lassen, langsam nicht mehr klar. Ich komme mit diesem, die rationale Mitte, die ja immer glaubt, dass man, sobald man extrem handelt, und extrem handeln heißt einfach nur, wenn man anders handelt, als man es gewohnt ist zu handeln. Und dieses nicht im Ansatz existierende Einsicht, dass neue Situationen andere Handlungen erfordern. Und dieser Glaube daran, dass wenn man einfach alles nur so weitermacht, wie man es bisher gemacht hat, dass das die rationale Handlungsweise ist. Wenn ich im Auto sitze und die ganze Zeit mit 100 vor mich hinfahre, dann mag das rational sein. Aber wenn vor mir plötzlich ein Stauende ist, dann sagt der rational Handelnde, naja, wir sind die ganze Zeit mit 100 gefahren, jetzt können wir jetzt plötzlich anfangen, hier radikal
abzubremsen. Oder höchstens auf 50.
Fahren wir weiter.
Ja, also höchstens
das ist auf das, 50, was wir gerade machen.
Das ist dann ja angemessen.
Höchstens auf 50. Genau, einmal auf 50. Ja.
Also, genau. Ich sehe schon ein, dass Bremsen schon ganz gut so Stauende und so, aber man muss ja nicht immer gleich.
Ich sehe es nicht einfach mal, aber wenn du unbedingt bremsen willst, man kann ja nicht den Radikal. Ich glaube, es kulminiert
in dem Begriff der Verhältnismäßigkeit, ne? Also die Politik und ja, aber auch zum Beispiel die Gerichte und so weiter und so fort, die haben ja auch ganz viele Maßnahmen gekippt, ne, muss man ja auch so sagen. Ja. Da geht's immer um die Verhältnismäßigkeit, ne? Und was ist verhältnismäßig? Verhältnismäßig ist, wenn die Umstände die Maßnahmen rechtfertigen, ja, und dann guckst du halt hin und dann kannst du dann halt irgendwie gucken, ja, also wieso? Wir haben doch noch ICU-Betten frei. Also es ist ja,
ich glaube, so weit gucken viele gar nicht. Ich glaube, viele sagen sich einfach so, Ich gucke aus dem Fenster und ich
sehe. Genau, also solange noch nicht die Toten auf der Straße liegen, ja, müssen wir doch jetzt nicht irgendwelche Freiheitsrechte einrichten. Und der Punkt ist, und das ist halt, wenn man halt die ganzen Länder, die das halt wirklich im Griff haben, ne, irgendwie von China über Australien, über Taiwan, über Vietnam, über Thailand und Japan und Neuseeland. Also, was die halt gemeinsam haben, ja, ist halt nicht, also das hatte der Thomas Poeo auch schön in einem Tweet letztens, wo er meinte so, also im Endeffekt diese Landkarte von null Covid-Fällen, ja, also zero Covid, ja, also die halt keine Covid-Fälle mehr haben, okay. Ja, also diese Länder, die haben praktisch nichts gemeinsam, ne? Du kannst mit nichts argumentieren. Es ist nicht so, dass es alles, das sind keine autoritären Regime. Also zumindest hast du einige Demokratien dabei. Mhm. Es ist nicht irgendwie nur die Insellage. Es ist nicht einfach nur irgendwie dies, das. Also alle Argumente, weswegen man irgendwie sagt, ja, das gilt alles für uns nicht. Es gibt kein einheitliches Maß. Aber es gibt ein einheitliches Maß. Und das ist, dass sie das Ding verdammt ernst nehmen. Ja, und dass sie, und das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Sprache dieser unserer Politik, ja, dass sie unverhältnismäßig auf Covid reagieren. Ja, also das heißt irgendwie, du hast irgendwo einen Ausbruch und dann zack, testest die ganze Stadt durch. Ja, du hast irgendwo Leute, Quarantäne wird nicht einfach verordnet, sondern auch überwacht. Ja, hier, Katharine Tai, die kennst du ja auch, die ist gerade in Taiwan gelandet und twittert dort immer wieder aus ihrer Quarantäne.
Ich hab's gelesen.
Und sie wusste, worauf sie sich einlässt. Ne? Also sie hat sich halt, das ist erstmal natürlich gerade schwierig, irgendwie überhaupt ein Visum zu kriegen für Taiwan. Normalerweise kannst du einfach Touristenvisum rein, aber momentan ist das halt schwierig. So, die lassen halt nicht jeden rein. Und die Leute, die sie einen reinlassen, die müssen, bevor sie überhaupt das Flugzeug besteigen, ja, müssen die einen nicht länger als 2 Tage alten PCR-Test negativen vorweisen, ja. Vorher kommst du gar nicht ins Flugzeug dahin, ja. Und wenn du dann ankommst, ja, wirst du nochmal getestet. Aber egal, was dieser Test sagt, du gehst trotzdem 2 Wochen lang in Quarantäne. Und zwar nicht einfach nur, und jetzt gehst du bitte in Quarantäne, sondern guck mal, hier ist das Hotel, das musst du vorher gebucht haben, das musst du auch bezahlen übrigens, ja, irgendwie. Und dann kriegst du ein Zimmer, aber keinen fucking Zimmerschlüssel.
Das fand ich auch. Du brauchst ja
keinen. Du darfst ja das fucking Zimmer nicht verlassen, ja. Aber dafür hängen sie dir halt jeden Tag eine Tüte, jeden Tag 3-mal eine Tüte mit Essen dran und das taiwanesische Essen, ich kann das aus Erfahrung sagen, ist sehr, sehr geil. Und darüber Twitter, das schert sie auch immer auf Instagram. Da kriege ich ja ein bisschen. Ich bin neidisch auf ihre Quarantäne, muss ich sagen.
Ja, und
Flughafen. Aber
ja, und das fand ich halt, vom Flughafen an hat sie mit niemandem Kontakt.
Genau.
Mit niemandem. Genau. Und es gibt halt das Einzige, was es halt ist, es gibt einen Stand, wo du dir SIM-Karten für 2 Wochen für 20 Euro mit unlimitiertem Traffic kaufen kann. Schon dafür würden sich hier Leute in Quarantäne begeben, um diese Koalition zu haben.
Aber, also das muss man sagen, es ist natürlich trotzdem kein Zuckerschlecken. Also diese Quarantäne irgendwie in einem 2 Wochen lang in einem Zimmer zu sitzen, ist eine Belastung. Ja, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Und das ist eine harte Freiheitseinschränkung, keine Frage. Aber danach, und das ist halt auch einer der Gründe, warum sie gefahren ist, ja, dann weiß sie, wenn sie da rausgeht aus dieser Quarantäne, dann ist sie wieder frei. Dann ist sie in einer freien Gesellschaft. Dann kann sie in Restaurants gehen, da kann sie auf Partys gehen, da kann sie ins Kino gehen. Das ist alles offen. Alles ist offen. Alle Leute können einfach ganz normal leben, weil es da einfach kein Corona gibt. Das gibt es einfach nicht. Das ist nicht da. Die haben, glaube ich, keine Ahnung, seit 200 Tagen oder so haben die keinen internen Fall mehr gehabt. Ja, also keine Community-Ansteckung. Also nur noch irgendwie halt Leute, die sie dann halt sozusagen am Flughafen abgefangen haben, die dann halt aber auch eben das nicht weitergeben konnten, weil die halt in Quarantäne gesetzt wurden. Und klar, natürlich kann man sagen, die Insellage macht es einfacher und warum auch immer die Bevölkerung da besser mitmacht, als das zum Beispiel hier der Fall wäre, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier nicht so einfach wäre, so etwas einzuführen, auch nicht nur sozusagen, was so politische oder rechtliche Hürden angeht, sondern auch, was die Bevölkerung angehen würde, die würde da sehr maulen. Und das liegt wahrscheinlich auch sehr stark daran, dass eben Taiwan schon auch diese SARS-1-Erfahrung gemacht hat, ne? Irgendwie, wo sie einfach sozusagen schon mal so einen Schockmoment hatten mit einer Pandemie, die dann ja aber relativ glimpflich ausgegangen ist. Das muss man überlegen. Das sind irgendwie 800 Leute auf der Welt.
Ich glaube, wenn wir diesen Schockmoment in Anführungsstrichen gehabt hätten, dann wäre hätten wir dieses Mal eher gesagt, oh, beim letzten Mal war ja auch nichts, dann wird ja diesmal auch nichts sein. Also ich weiß nicht, ob dieser Schockmoment hier dazu geführt hätte, dass es, also wenn wir SARS-1 gehabt hätten, ob hier irgendwas diesmal besser abgelaufen wäre oder ob es nicht exakt genauso oder sogar
das noch. Das ist interessant, wie die nächste Pandemie ablaufen wird, ne? Also,
Also ich meine, wir hatten ja eigentlich unseren Schockmoment im Frühjahr und man hätte sagen können, das war unser Schockmoment. Da haben wir schon mal das Gefühl gekriegt, jetzt der Sommer war relativ gut und jetzt geht's wieder richtig los. Aber das hat ja offensichtlich überhaupt nicht so funktioniert, sondern es hat genau, also wir haben uns null darauf vorbereitet, darauf, dass es weitergeht. Wir haben uns null irgendwie und die Leute sind jetzt nicht, okay, da müssen wir uns nochmal, oder die meisten sind's ja, müssen wir es halt nochmal zusammenreichen, aber dass das jetzt irgendwie eine positive, dass wir irgendwie dieses Warnzeichen genommen hätten und uns darum besser auf die Pandemie vorbereitet hätten, also ich sehe nicht, wo das
der Fall ist. Wirklich so, ne? Ich habe das Gefühl, im Sommer hatten die Politiker das Gefühl, ach, das war ja gar nicht so schlimm, ne? Haben wir doch ganz gut hingekriegt, so mit der Pandemie, ne?
Genau, hat man sich auf die Schultern
geklopft. Das war es dann jetzt, ne? Irgendwie. Und dann gab es ja auch ganz lange diese Diskussion, ob es überhaupt eine zweite Welle gibt, ne? Also wo dann halt der Streeck immer wieder gesagt hat, oh, keine zweite Welle, ach Quatsch, so ein Quatsch.
Ich meine, ist ja auch schön, sich das vorzustellen, die Hoffnung zu. Ich meine, die Hoffnung hatte ich auch, dass es keine zweite Welle gibt, aber von der Hoffnung, mit einer Hoffnung kann man kein Land regieren. Und das ist.
Ja. Und der Punkt ist, wir haben uns jetzt politisch in eine Situation manövriert, ne, wo halt einfach Erwartungen geschürt wurden, also wo halt erstens sozusagen mit diesem halben Lockdown oder Lockdown Light irgendwie halt sozusagen halt schon so ein Standard gesetzt wird, der irgendwie für alle schon irgendwie unangenehm ist, aber eben nicht so unangenehm, dass man dann irgendwie, also alle leiden, aber halt nur so ein bisschen, ja, irgendwie, aber gleichzeitig hält man es halt auf einem extrem hohen Niveau, das Infektionsgeschehen aufrecht und verspricht dann darüber hinaus nochmal für Weihnachten und für Neujahr Lockerungen, ja, die halt sich aus keinerlei, aus keinerlei Infektions epidemiologischen Sicht irgendwie rechtfertigen lassen, sondern so rein kulturell politisch motiviert sind, die dann natürlich zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommen. Also das kann mir keiner erklären. Also das heißt mit anderen Worten, wir gehen mit einer jetzt schon wohltemperierten, katastrophalen Lage, ja, gehen wir jetzt in diese zwei Superspreading-Events Weihnachten und Neujahr. Und das ist so klar, was dann passieren wird. Das ist so klar, das ist schon, der Plan ist schon geschrieben eigentlich, ja. Und es gibt, da gibt's praktisch nichts, was die Politik jetzt noch machen kann. Sie weiß im Endeffekt, dass jetzt im Januar die Zahlen explodieren werden, und zwar richtig explodieren, ins Gesicht explodieren werden, und dass wir dann einem harten Lockdown, und zwar einem richtig harten Lockdown, so wie in Frankreich oder in Italien oder wie auch immer, oder in Spanien, halt auch nicht mehr vorbeikommen, wo du halt fucking nochmal nicht mal auf die Straße gehen kannst, ja. Und das wird uns dann wahrscheinlich, dann den gesamten Februar werden wir wahrscheinlich einen richtig harten Lockdown verbringen. Und bisschen mehr als wahrscheinlich, ja, wenn dann halt irgendwie hoffentlich die Impfungen dann langsam reintröpfeln.
Das ist unsere einzige Hoffnung, die wir jetzt gerade haben, dass wir dass wir möglicherweise irgendwann mal noch
dass wir die Impfungen,
aber es ist cool,
was die Impfungen angeht, ne, also
Ja, das ist es, aber ich find's irgendwie so traurig, dass wir als Gesellschaft keinen Plan B haben und ihn nicht mal versucht haben zu machen, so wirklich. Sondern wir haben es so mit diesem halbherzigen Ding probiert durchzukriegen. Und ich find's irre, wie wir als Gesellschaft, als Gesellschaft ja, versagt haben. Wie wir als Gesellschaft es nicht. Also wie wir, also im Frühjahr war ich angetan davon, wie schnell Dinge plötzlich gingen, und jetzt bin ich schockiert, wie Dinge über, also ich, in, das, wir haben Gesundheitsämter, die nicht mehr funktionieren, die nicht mehr existieren, weil alle Mitarbeiter Covid haben, weil man in den Gesundheitsämtern nicht in der Lage war, die Infektion auszubreiten. Und diese Personen behalten ihre Jobs, die dafür verantwortlich sind.
Du, ich würde da jetzt auch nicht irgendwie, man darf irgendwie so bei Covid-Infektionen jetzt auch gerade bei so einem hohen Infektionsgeschehen jetzt auch nicht irgendwie gleich mit einem moralischen Zeigefinger machen, weil momentan kann es einfach jeden treffen, so, ja, und da musst du mal nicht unbedingt.
Ja, aber wenn du die Leute, wenn du in Mitte, haben die ja jetzt von der Bundeswehr Leute mit in die Gesundheitsämter reingesetzt, damit die mit abtelefonieren können. Und dann werden die Leute in enge Räume gesetzt, um da das abzutelefonieren, um Jobs zu machen, die man absolut problemlos von zu Hause aus machen kann. Absolut problemlos. Telefon zu Hause haben, kein Problem, die man vielleicht besser von zu Hause machen kann. Und die Gesundheitsämter setzen diese Leute rein und sagen, ja, wir setzen die jetzt hier alle rein. Auf engen Raum, jeder redet den ganzen Tag über, keiner trägt eine Maske, keinen Abstand. What could possibly go wrong? Und wenn ein Gesundheitsamt das nicht auf die Reihe kriegt, also ja, dass man Pech haben kann und dass wenn man alle Vorbereitungen getroffen hat, aber sie haben null Vorbereitungen getroffen. Sie tun so, als ob es ausgeschlossen wäre, dass sie davon betroffen sein können.
Was mir auch
und das ist irgendwie bei Gesundheitsamtmitarbeitern, wenn dein Job ist, einen Landkreis gesund zu halten und du es nicht mal schaffst, deine eigenen Mitarbeiter halbwegs gesund zu halten, ja. Go fuck yourself. Such dir einen Job.
Was ich auch nicht verstehe, ne, ist halt, dass der Staat doch eigentlich in der Lage wäre, in dieser Situation auch Ressourcen ganz anders zu allozieren. Also beispielsweise, ja, wir haben einen riesen Leerstand bei allen Hotels momentan. Ja. Die Hotels haben praktisch keine Gäste. Ja. Mhm. Warum geht man da nicht hin als Staat und sagt man, pass mal auf, deine Räumlichkeiten, die können wir gerade gut gebrauchen. Ja. Das ist das, was ja auch dann Taiwan macht oder China, wo sie dann halt eben Kranke isolieren, ne? Dass sie dann wirklich einfach Hotels einfach nehmen dafür. Weil die kannst du in der Pandemie eh nicht verwenden, ja? Die stehen halt einfach fucking mal leer. Warum geht man da nicht einfach hin und sagt, pass mal auf, diese Hotelzimmer, die brauchen wir jetzt alle, so. Und dann gerne auch eine Entschädigung oder was weiß ich, irgendwie an die Hotelbesitzer, die brauchen ja eh irgendwie Geld jetzt. Wahrscheinlich geben wir denen schon längst Entschädigung, ohne dass wir irgendwie ihre Räumlichkeiten irgendwie verwenden, ja, irgendwie durch die Maßnahmen. Ich raff das nicht, ja. Da könnte man so viel machen, weil das ist doch, was wir brauchen. Wir brauchen ganz viele Räumlichkeiten, voneinander getrennte Räumlichkeiten. Da könnte man dann halt auch zum Beispiel das Gesundheitsamt, die müssen nicht alle zusammen in einem kleinen Gesundheitsamt im Großraumbüro sitzen.
Die können
ja, oder wenn sie nicht zu Hause sitzen, weil es halt Bundeswehrsoldaten sind, die du sonst in die Kaserne schicken müsstest oder was weiß ich, dann nimmst du dir halt Hotelzimmer so, ja, und dann machst du da irgendwie
der Grund, warum die nicht zu Hause sitzen, ist nicht, die müssen halt in dem Raum sitzen, weil nur da eine Telefonanlage angeschlossen ist und weil nur da der Computer steht und weil man den ganzen Sommer über das halbe Jahr es nicht auf die Reihe gekriegt hat, da mal bei seinem Provider anzurufen und zu sagen, hey, wir bräuchten mal
VPN. Also es muss nicht zu Hause sein. Ich finde tatsächlich, wir könnten jetzt einfach mal hier diese ganzen leeren Sternen stehenden Hotelzimmer einfach mal für solche Sachen einfach umfunktionieren.
Ja. Absolut, absolut. Ich meine, wir haben die Situation, dass an Schulen nicht genügend Räumlichkeiten da sind, um auf Abstand zu halten, und gleichzeitig stehen hunderte, tausende Restaurants und Kinos leer. Ja. Wir haben eine gesamte Eventbranche, die nicht weiß, wovon sie sich, die seit März arbeitslos ist, aber gleichzeitig haben wir nicht genügend Tracer und Nachverfolger. Wir haben gleichzeitig, ich hab zum Beispiel eine Diskussion gerade am Laufen, das ist so unfassbar. Da hat irgendjemand argumentiert so, weil wenn die Impfstoffe kommen, die müssen ja, das ist eigentlich ganz spannend, diese aktuellen Impfstoffe, die sind nämlich diese RNA-Impfstoffe, die sind, das sind nicht deine normalen, das sind eine ziemlich neue Technologie und die muss halt hypergekühlt werden. Ich glaube auf minus 70 Grad, ich weiß jetzt leider nicht, auf minus 70 Grad Fahrenheit Celsius. Oder Celsius, auf jeden Fall arschkalt. Und
also zumindest,
und
zumindest
das ist der halt eine nicht, jetzt,
dass der von BioNTech, der muss auf 70 Minusgrad.
Der
muss auch gekühlt werden, aber nicht ganz so stark. Die haben eine andere chemische Zusammensetzung.
Nee, dieser von
Cambridge. Es gibt ja drei.
Genau,
Genau. Impfstoffe momentan. Und der Pfizer, der muss auf minus 70 Grad gekühlt werden. Der andere ist auch ein RNA-Impfstoff, der aber mit einer anderen chemischen Zusammensetzung arbeitet, der schon nicht mehr auf 70, sondern irgendwie auf minus 20 oder so. Also nicht ganz so krass, ja. Und dann der Cambridge, der muss nur tatsächlich Kühlschranktemperatur irgendwie so plus eins.
Zwei. Genau, aber der Cambridge, der wird halt noch ein bisschen dauern. Der Cambridge ist eigentlich der auf Dauer der geilste ist, weil der ist billig zu produzieren, die werden Milliarden Dosen bis zum Ende nächsten Jahres haben, aber die haben leider jetzt offensichtlich gerade ihren ersten Tester verkackt und müssen den jetzt gerade wiederholen.
Und dieser halben Dosis, wo sie aus Versehen die halbe Dosis gegeben haben, aber genau. Deswegen müssen sie das nochmal wiederholen, oder?
Also die haben das jetzt wohl, weil dadurch kam nochmal so viele Fragen auf. So, ihr habt nur die halbe Dosis gegeben, aber habt eine bessere Wirkung gehabt. Und ja, daraufhin haben sie, okay, wir wiederholen den Test nochmal.
aber für die Zulassung, es ist gut, das nochmal zu testen, aber für die Zulassung reicht das ja trotzdem, finde ich. Ach, was ist denn der Scheiße?
Ich bin kein Arzt, ich kann nicht einschätzen, ob das reicht. Also was auf jeden Wir werden jetzt erstmal am Anfang werden wir wahrscheinlich in erster Linie diese hochempfindlichen Sachen haben. Und die kannst du halt dann dir nicht bei deiner Arztpraxis geben lassen, sondern weil deine Arztpraxis hat halt keine entsprechende Tiefkühltruhe, die diese Temperaturen hinreichend sicherstellen kann. Und darum haben die so spezielle Transportboxen, also überhaupt den ganzen Scheiß zu transportieren, ist schon mal, weil die haben halt irgendwelche speziellen Boxen dafür bei Pfizer auch entwickelt, damit die halt auch mit DHL oder so transportiert werden können und also mit so Logistikunternehmen. Die müssen dann halt auch, die Kühlkette darf um Himmels Willen niemals unterbrochen werden. Und auch wenn sie dann angekommen sind, darfst du die nur so und so oft aufmachen und musst die innerhalb von 3 Tagen verbrauchen und weiß der Teufel was alles. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum gerade diese riesen Testzentren eingerichtet werden. Weil da kannst du dann halt einen gekühlten LKW hinschicken, kaufst dann einmal diese sauteuren Tiefkühlschränke, die du dafür brauchst. Und dann und da hast du dann auch den entsprechenden Umsatz, dass nach 3 Tagen dann die Dosen alle verbraucht sind oder wahrscheinlich sogar deutlich schneller. Und da müssen dann natürlich auch entsprechend Leute sitzen, die dann auch diese Impfung durchführen können. Jetzt gab es da irgendwie so eine Diskussion drüber, ich weiß nicht, ob es stimmt, also meine Impfungen sind bisher eigentlich immer von der Sprechstundenhilfe durchgeführt worden.
Das ist ja nicht nur eine Sprechstundenhilfe, sondern das ist ja eine medizinisch-technische Assistentin, ja, das ist halt, die ist schon medizinisch auch ausgebildet, die ist nicht einfach nur...
Ja, klar. Es gibt Leute, die sagen, nee, das darf nur der Arzt machen, so eine Impfung. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich bin mir sicher, dass wenn man jetzt anfangen würde, halbwegs taugliches Personal mit einer 2-Tages-Schulung beizubringen, wie man so eine Impfung macht und auf 5 von denen kommt ein Arzt, der daneben steht und schnell eingreifen kann, falls es irgendwie unerwartete Probleme gibt oder falls irgendwie nicht irgendwas nicht dem 100-prozentigen Fall entspricht. Und da könnte man sich jetzt schon mal drauf vorbereiten und könnte Leute ausbilden, damit die dann diese Impfung im Akkord machen können. Hoffentlich, wenn wir dann hoffentlich diesen Impfstoff bald haben. Da wird irgendwie gesagt, nein, bevor man eine Impfung setzt, ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Arzt mit dir nochmal ein 5-minütiges Gespräch führt und dich aufklärt über alle Details dieser Impfung. Und das
weißt du, da machst du dann halt so ein Absperrgitter, ne, irgendwie so wie beim Flughafen, wo du halt so ein Schweinesystem dann halt irgendwie sozusagen so durchgeschleust wirst und dich in eine Reihe stellst, ja, und dann baust du da einfach große Displays auf, die dich halt da die ganze Zeit voll labern mit irgendwie Nebenwirkung, dies, das, irgendwie, und dann hast du da dein Arztgespräch drin, so bang.
Genau, und wenn du Fragen hast, dann geh zur Seite.
Genau, dann kriegst du einfach, wer da Fragen hat, kriegt einfach keine Impfung, verpiss dich.
Nee, ich find's ja okay, es mag ja, ich meine, die müssen wahrscheinlich auch Symptome anfragen, haben sie irgendwelche Krankheitssymptome Und dann hast du vielleicht, ich habe vorgestern Schnupfen gehabt, sollte ich vielleicht besser, also ich finde es legitim, Fragen zu haben.
Genau. Und dann geht dann halt, an der Reihe dann halt vorbei, halt irgendjemand, der dann halt irgendwie solche Sachen dann abfragt, ja, irgendwie und die Einzelnen schon beim Warten dann halt einfach abmacht. So, das kann man doch alles, dafür gibt es doch Prozesse, das funktioniert doch auch an Flughäfen.
Wenn man das will, dann kann man das, dann könnte man jetzt schon anfangen, das zu optimieren. Und ich glaube, es wird damit auch schon teilweise angefangen, aber ich wette, dass es irgendwo irgendwelche Landkreise gibt, die sagen, nee, das muss ein Arzt machen. Oh, wir haben ja gar nicht genügend Ärzte.
Können wir halt nicht.
Die sind alle gerade im Skiurlaub, unsere Ärzte. Ha, was machen wir denn jetzt? Außerdem haben die eine Hälfte ist im Skiurlaub, die andere Hälfte hat Covid. Ha. Ja, naja, okay, fällt halt Impfung aus. Also
da fand ich diesen Tweet von Dax Werner, fand ich so geil irgendwie. Die eigenen Probleme werden plötzlich ganz klein, wenn ich an die vielen Leute denke, die jetzt mit einem unguten Gefühl in den Skiurlaub fahren.
Aber ja, ich meine, man muss auch mal wirklich an die
armen Skifahrer,
an die echten Opfer dieser Pandemie denken. Der schlimmste Winter seit, der schlimmste Weihnachten seit 45, was uns bevorsteht. Oh, ja, und dann halt dieses mit, oh, wir müssen ja zur Familie. Also ich weiß nicht, gibt's wirklich Leute, die das geil finden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen,
gibt's niemanden?
Ich gehöre zu den Leuten, die jetzt zur Familie fahren, so. Und ich habe mir dafür eine Strategie ausgedacht, ja, irgendwie, die involviert dann halt einen Mietwagen, ja, irgendwie und zumindest einen Schnelltest im Vorfeld und hoffentlich vielleicht sogar auch vor Ort nochmal und ja, einfach um auf der sicheren Seite zu sein und ja, mal gucken.
Ja, nee, also das finde ich, was ich jetzt meine, sind so diese Fälle wie ein Freund von mir, der, ich weiß nicht, ob der das dieses Jahr macht, ich kann mir vorstellen, dass die tatsächlich sagen, nee, wir bleiben alle zu Hause, die waren bisher, also ich will da niemanden, falls du zuhörst, irgendwas unterstellen, aber das sind so die eigentlich fast jedes Jahr, die setzen sich ins Auto, fahren irgendwie 500 Kilometer zu den einen Schwiegereltern oder zu den ein Großelternpaar, feiern da Weihnachten, setzen sich wieder ins Auto, fahren 600 Kilometer, um zu den nächsten Großeltern zu fahren, feiern da nochmal und dann fahren sie die 600 Kilometer zurück. Und wo ich schon damals als die Kinder auf die Welt kamen, habe ich gesagt, ihr habt doch die perfekte Ausrede, warum ihr jetzt keinen Urlaub, warum ihr jetzt nicht mehr zu Weihnachten irgendwo hinfahren müsst. Und ich weiß, dass das damals bei denen halt auch so, eigentlich haben wir ja gar keinen Bock drauf, aber ist halt so. Und jetzt habt ihr nochmal die Chance für diese, ich meine, es ist doch gar nicht möglich, mit allen vernünftig Weihnachten zu feiern, ohne das halbe Weihnachten im Auto zu verbringen. Aber ja, offensichtlich gibt es Leute, die darauf auf keinen Fall verzichten wollen oder zumindest sich jetzt einreden, darauf auf keinen Fall verzichten zu können. Und ich
kann das schon nachvollziehen.
Also, als wir in den USA gelebt haben, da waren wir halt Weihnachten nicht da, fertig. Geht, also es mag nicht schön sein, aber
ja, es geht natürlich auch immer alles. Aber der Punkt ist natürlich, dass viele Leute mit Weihnachten doch auch eine sehr, sehr emotionale und familiäre Bindung verbinden. So. Und man muss ja auch sagen, dass wir momentan ja halt auch alle sozial und emotional ausgelaugt sind. So und
verstehe ich alles.
Also ich habe schon Verständnis dafür, dass man das machen möchte, dass man das Bedürfnis hat.
Ich habe auch Verständnis dafür, dass man es machen möchte. Ich habe totales Verständnis dafür, dass man es machen möchte. Aber das ist halt so, dass es exakt so wie jedes Jahr zur gleichen Zeit wie jedes Jahr sein muss. Dafür habe ich kein Verständnis. Ich habe kein Verständnis dafür und oder bei allen. So dieses, das ist halt so dieses, das ist in Stein gemeißelt, das darf sich nicht ändern. Und das ist das, was ich daran so unerträglich finde. Weil ich meine, irgendwie, also ich kann verstehen, dass man das unbedingt machen will, aber das ich kenne niemanden, der sagt, naja, wir haben es, also wenn ihr das Weihnachtsfest an sich so wichtig ist, dann verlegt das doch in April oder in Mai, wenn man es draußen machen kann. Ist jetzt kein Weltuntergang. Oder man macht das, dass man es halt remote macht und dass man halt, wir schenken uns alle gegenseitig iPads und dann machen wir das per FaceTime. Oder wir machen es, also es ist, wir mussten die letzten Jahre, also ich meine, es war freiwillig, es war ja unsere Entscheidung, in die USA zu ziehen, aber wir mussten da auch improvisieren und das ist uns bis zu einem gewissen Grad gelungen. Klar, die Großeltern hätten Enkel zu feiern, verstehe ich alles, aber mehr als, also auch letztes Jahr, wir können halt, man kann halt nicht zu allen Großeltern fahren, das ist halt, oder wir sind nicht dazu bereit und darum hast du halt Pech gehabt. Und geht halt immer nur mit, und dann geht's halt dieses Mal vielleicht mit gar keinem, aber dann nächstes Jahr nochmal, weil wir nicht gestorben sind. Ja. Hast du diese Bilder gesehen? Das ging gerade auf Twitter rum von den iPads, die rumstehen auf Stativen, ja. Für die letzten Gespräche. Ja, gesehen. Oh, das war so ein richtiger Magenhieb. Das sind so, einfach stehen so am Rand halt so weggeräumt. Neben Stühlen und allen möglichen anderen Geräten stehen so ein paar Dutzend iPads auf Stativen, auf so Tripods, die dann halt, wenn es dann soweit ist und der, wo dann das letzte FaceTime-Telefonat gestartet wird, wo dann die Angehörigen zugucken dürfen, wie ihre Familienmitglieder sterben. Und das ist die Realität, die uns auch erwischen wird, außer dass wir keine iPads haben werden. Weil, kann ja nicht sein.
Ja, stimmt. Wir haben wahrscheinlich keine iPads in den Krankenhäusern. Kriegen nur den Totenschein dann zugestellt. Hier hast du mitgekriegt, ne, Maniacs Vater ist ja auch gestorben.
Ja. Genau, dann wahrscheinlich ist dann der Datenschutzbeauftragte, der dann verbietet, dass man über FaceTime telefonieren darf. Und dass man doch einfach das Sterben so lange hinauszögern soll, bis es eine datenschutzkonforme ist.
Da gibt es ja jetzt auch gerade eine große Debatte drüber, ne? Und man kann sich natürlich ist das, ne, irgendwie jetzt, weil zum Beispiel der Söder hat dann irgendwie gesagt, ja, wegen Datenschutz ist die App nicht irgendwie gut genug oder so. Und man kann sich jetzt natürlich darüber echauffieren und sagen, ja, irgendwie Söder hat die App nicht verstanden und das hat er sicherlich nicht, ja. Und natürlich ist es nicht so einfach, wie er es so darstellt, aber es ist nicht so, als ob der Datenschutz nicht tatsächlich da konkret Schaden angerichtet hat, ne? Und zwar und nach wie vor anrichtet auf vielen Ebenen, ne? Irgendwie die offensichtlichsten ist natürlich, dass momentan Datenschützer überall in Deutschland das Problem der Lehrer nochmal exponentiell schlimmer gemacht, weil sie dann irgendwie Gründe dafür liefern, dass Leute dann halt Remote-Unterricht nicht machen können. Ne? Das ist dann ja oft gar nicht mal der Datenschutz. Datenschutzbeauftragten gehen jetzt nicht in die Schulen und verbieten irgendwelche Sachen. Aber dann kommen dann halt immer irgendwelche Anfragen, was ist denn jetzt irgendwie das Richtige? Und dann wird dann halt immer gesagt, ja, also wir raten davon ab und wir raten davon ab.
Nee, die verbieten das auch explizit. Das ist, also in Berlin gab es jetzt so einen Fall in Lichtenberg, da haben halt irgendwelche Eltern und Lehrer haben das zusammen organisiert, Remote-Unterricht, und das war alles, und angeblich ein Eltern...
Genau, das habe ich auch gesehen. Aber das ist dann...
Elternteil
hatte das dann nicht... Aber das wird dann nicht verboten, sondern das kommt dann von den Eltern halt, ne? Die Eltern stellen sich dann quer.
Nee, und dann hat in dem Fall wohl an dieser Schule angeblich ein Elternteil dann... Nee, da muss ich mal den Datenschutzbeauftragten fragen. Dann hat der Datenschutzbeauftragte gefragt, hier Daten, Landesdaten, bla bla bla.
Die haben verboten.
Ich glaube,
haben sie davon abgeraten oder sowas. Und das war dann aber Legitimation genug, dass dann halt dieses eine Elternteil sich dann da durchgesetzt hat irgendwie. Ich weiß auch nicht so genau.
Genau,
jetzt findet Beauftragten jetzt nicht proaktiv in die Schulen und verbieten irgendwelche Sachen, sondern es dann kommt meistens von den Eltern so irgendwie.
Oh Gott. Na, ich hab schon Fälle gehört, wo dann, also in Hamburg war das mal, wo dann so, ja, wenn wir wollen nur darauf hinweisen, wenn wir davon hören, dass diese und jene Tools eingesetzt werden, dass wir dann eine Prüfung der Schule durchführen müssen, leider, und gucken, dass da nicht noch andere schwere Datenschutzverstöße eintreten. So nach dem Motto, so eine Drohung, so schöne Zoom-Videokonferenzlösung, die ihr doch habt, wäre doch schade, wenn da jemand nachfragt, dass ihr beweisen könnt, dass da auch jeder Handschlag von
absolut. Also es ist halt so, dass es ist auf jeden Fall, es hilft definitiv nicht. Und es wäre eine gute Sache, wenn die einfach mal sagen würden, pass mal auf, Leute, wir haben Pandemie, es gibt wichtigere Dinge als Datenschutz gerade, ja, irgendwie. Und dann lasst den Lehrern doch jetzt irgendwie ihren Möglichkeitsspielraum, Dinge zu organisieren. Und
Ich fände es okay, wenn die Datenschützer hingehen würden und sagen, das ist...
Ja, irgendwie Whitelistings machen oder sowas, ne? Irgendwie solche Sachen.
Ja, anstatt einfach... Und das ist halt das, was ich gerade im Augenblick als großes Problem sehe, sind reine Verhinderer. Und ich habe das Gefühl, sie sehen auch das als ihre reine Aufgabe. Diese Schule, von der ich gerade da erzählt habe, die sind jetzt dazu übergegangen, weil die haben nämlich quasi festgestellt, na Moment mal, wenn man es genau nimmt, dürfen wir auf Smartphones nicht mal Telefonate führen. Weil auch da könnte es ja sein. Also dürfen wir nur noch über Festnetztelefonate führen. Und das führt dazu, dass die Lehrer nicht mal mehr Anrufe von ihren Schülern entgegennehmen, weil die Lehrer ja nicht sicherstellen können, dass nicht vielleicht das Telefon des Schülers heimlich eine Aufzeichnung macht.
Oder über amerikanischen
Server. Und da sind wir jetzt an den...
Es ist absurd.
Ja, genau.
Absurd. Da hatte ich ja letztens auch ein Gespräch gehabt mit einem, der in den Gesundheitsämtern arbeitet, und der hat davon erzählt, so wie unglaublich schwierig das ist, zum Beispiel alleine in Berlin halt Kontaktverfolgung zu machen. Ja, wenn du irgendwie ein Event hast, wo Leute zusammenkommen, die aber aus unterschiedlichen Stadtteilen kommen, ja, dann sind dann halt unterschiedliche Gesundheitsämter für zuständig. Und das ist natürlich eine Frage, die halt sowieso schon schwierig zu lösen ist, dass du dann halt irgendwie dann die Gesundheitsämter, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, die Befugnis bekommen, trotzdem drüber hinwegzugehen oder halt besser miteinander zu arbeiten oder eine gemeinsame Datenbasis zu haben. Das alles existiert halt einfach nicht. Da müsste man eigentlich auch grundsätzlich halt mal komplett das neu organisieren. Aber natürlich mit Datenschutz wird das natürlich nochmal schwieriger, weil dann noch nicht mal die Gesundheitsämter miteinander Daten tauschen können, ja? Weil dann halt, ohne dann irgendwie umständliche Prozesse dann irgendwie einzuführen. Also das ist zum Beispiel auch ein wahnsinns krasses Ding, das die Gesundheitsämter total lähmt, ist beim Datenschutz. Und bei der App muss man halt sagen, jetzt stellen sich halt die ganzen Nerds und Hacker irgendwie so auf den Standpunkt, nö, also da kann man jetzt gar nichts machen, mit Datenschutz hat das ja nichts zu tun, weil das ist ja jetzt alles in dem Google-Apple-Framework irgendwie integriert. Aber ja, warum ist das da integriert? Weil ihr dafür geworben habt, weil ihr halt für die dezentrale Lösung am Anfang, weil ihr euch so draufgeschmissen habt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Apple und Google nur und ausschließlich deswegen sich dafür entschieden haben, aber natürlich hatten die Datenschützer im Vorrein halt das Oberwasser diskursiv und das wird mit ein Grund dafür gewesen sein, dass jetzt der dezentrale Ansatz gebaut wurde. Und der dezentrale Ansatz hat ja nun erstmal das Problem, dass es einfach sozusagen auf einem veralteten Modell, auf einer veralteten Idee von Covid-19 basiert, die einfach mittlerweile falsch ist. Ja, also dieses ganze Proximity-Tracing ist halt einfach für den Arsch. Es geht nicht um Abstand, es geht draußen nicht um Abstand, es geht drinnen nicht um Abstand, sondern es geht darum, wer mit wem in welchen Räumen zusammensitzt. Und eventuell könnte man das auch datenschutzfreundlich irgendwie dezentral organisiert bekommen, ja, irgendwie. Und es gibt ja auch mittlerweile Vorschläge darum, aber das Problem ist halt, dass wenn du es halt einmal dezentral implementiert hast, es super, super schwierig ist, zu ändern. Hätte man eine die zentrale Lösung gehabt, dann hätte man einfach auf dem Server ein bisschen die Server-Software anpassen müssen und die Auswertungssoftware ein bisschen anpassen müssen. Und dann hätte man auf das neue Modell, auf die neue Theorie zu Covid halt besser reagieren können. Und das ist eigentlich das Problem. Also gar nicht mal sozusagen, dass die App, also genau genommen kann man sagen, okay, die App, die krankt nicht am Datenschutz selbst, ja, aber halt schon an den strukturellen Einengungsmöglichkeiten der Erweiterbarkeit, die durch den Datenschutz und durch das dezentrale System gekommen sind. Das heißt also indirekt schon. So.
Genau. Ja? Ja, das ist, und als damals so diese DSGVO und das alles eingeführt worden ist, da war ja so die, nee, wir verhindern keine IT-Entwicklung, wir verbessern sie einfach nur, weil wir sorgen dafür, dass in Deutschland und in DSGVO-konformen Ländern es möglich ist, dass Software entwickelt wird, die genauso innovativ ist, aber ohne Datenschutzprobleme zu haben. Okay, fair point, meinetwegen. Meinetwegen ist das eine Sichtweise. Aber bisher ist das halt überhaupt nicht passiert. Bisher ist halt alles, was passiert ist, ist, dass einfach nicht stattfindet. Und ich finde, es ist schon fast eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Apple und Google, die nicht, denen die DSGVO nicht egaler sein könnte, von sich aus, ohne Zwang, diese datenschutzkonforme Lösung implementieren, die, seien wir ehrlich, hätten die nicht Fakten geschaffen, hätten wir keine datenschutzkonforme Lösung implementiert. Wir hätten entweder eine Zentrallösung implementiert, wie es Frankreich probiert hat und England, oder wir wären einfach, wären angefangen zu laufen und wären
von ja, also ich würde das so ein bisschen anders formulieren, weil Google und Apple ist die DSGVO eben nicht egal. Die haben mit wahnsinnig viel Aufwand, die haben wahnsinnig viel Geld und Ressourcen und hast du nicht gesehen, da reingesteckt, DSGVO-konform zu werden. Und für die ist das jetzt ein Wettbewerbsvorteil. Ja, die finden jetzt die DSGVO total gut, weil das ist natürlich jetzt einmal investierte Kosten und jeder Wettbewerber, der jetzt irgendwie kommt, muss diese Kosten überhaupt erstmal noch machen. Und Google und Facebook und so weiter, also die in Anführungsstrichen Datenkraken, ja, irgendwie, die haben halt richtig, richtig, richtig profitiert von der DSGVO. Die haben richtig krass Marktanteile dazu bekommen. Und die sind deswegen jetzt auch gerade total unterwegs in Washington und lobbyieren, dass die USA gefälligst jetzt auch mal so eine DSGVO einführen soll.
Ich meinte das gar nicht in Bezug darauf, ich meinte das in Bezug auf Implementierung dieser API. Ja. Die hätten halt die API implementieren können, so wie sie wollen, und hätten sagen können, wenn ihr die API nicht nutzen wollt, weil sie euren lokalen Gesetzen nicht entspricht.
Also der Grund für die Implementierung des dezentralen Modells ist natürlich auch durchaus eigensinnig, ne? Also der Punkt ist, sie haben, glaube ich, gesehen, sie waren in dem Moment natürlich in der Lage, in der Situation, dass auf sie politisch Druck ausgeübt wurde. Und ich glaube natürlich auch, dass im Unternehmen auch eine ganze Menge Leute sich gefragt haben, okay, was können wir als Unternehmen jetzt irgendwie gegen die Pandemie tun? Ne? Also ich unterstelle da auch durchaus sozusagen auch altruistische Motive, natürlich auch irgendwie was so PR-Mäßigkeit angeht und solche Sachen hat das natürlich auch alles Möglichkeiten. Aber der Punkt ist, wenn du halt eine API implementierst für eine zentrale Lösung, ja, dann ist die gesamte Ausgestaltung ist dann sozusagen der App sozusagen in den Ländern, ne? Also in den jeweiligen Jurisdiktionen. Und dann hast du natürlich das Problem, dass das globale Konzerne sind. Und da hast du nicht nur einfach irgendwie Deutschland und Frankreich, sondern da hast du irgendwie auch Iran und China und hast du nicht gesehen, ja, irgendwie, die dann vielleicht irgendwie tatsächlich dann einfach die zentrale Lösung nehmen und damit dann auch gleichzeitig so ein Echtzeit-Tracking aller Bevölkerungsgruppen irgendwie implementiert, dass sie dann nochmal für andere Zwecke benutzen. Und aber der Blame dafür, der würde dann natürlich trotzdem zu Google und Apple gehen, ne?
Na, ich habe mir mal die API angeguckt, weil neulich hat jemand auf Twitter so darauf hingewiesen, wenn in der Corona-App, wenn du einmal einen Fall hattest, der rot war, dann, also folgender Fall, du gehst rum, du sammelst ganz normal, wie wir alle im Augenblick, wie heißen das, die nicht... nicht relevanten Kontakte oder wie heißt das?
Geringes Risiko oder Kontakte.
Genau, diese geringen Risikokontakte ein. Genau, niedriges Risiko. Ich habe da im Augenblick gerade 5 von, bin mal wieder ein bisschen nach unten.
Ich habe da jetzt 0 von und ich frage mich, ob sie die API da so ein bisschen angepasst haben, aber ja. Also nicht die API, sondern die Risikoeinschätzung.
Okay, na, ich habe keine Ahnung, wie die bei mir zustande kommen. Gestern war ich längere Zeit in der Post, weil ich ein Paket abholen musste.
Also ich glaube, die Risikoeinschätzungen, die sind alle von vor einer Woche oder so, kannst du dir vorstellen. Ne?
Okay, also ich habe 5 Begegnungen mit niedrigem Kontakt. So, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt heute, würde sich rausstellen, dass jemand, mit dem ich länger Kontakt hatte, positiv getestet ist, dann würde da nicht stehen, du hattest 5 Begegnungen mit niedrigem Kontakt und eine Begegnung mit hohem Risiko. dann und dann. Sondern es würde dastehen, du hattest 6 Begegnungen. Und die App wäre rot.
Ach echt? Würden die gar nicht sagen, würden das gar nicht differenzieren?
Das ist nämlich das Krasse, ich habe nachgeguckt in der API, die können das nicht differenzieren. Das ist nicht mal so, dass die das wollen. So, dann hast du die 6 Begegnungen und dann gehst du zum Arzt, lässt dich abchecken, aha, alles gut, negativ, Glück gehabt. So, und dann hast du nach 3 Tagen hast du eine neue Begegnung. Und dann kann dir die App nicht sagen, ob diese Begegnungen jetzt wieder eine Niedrigrisikobewegung waren oder ob du dich nochmal testen lassen solltest. Sondern es wird einfach sagen, du hattest 7 Begegnungen. Und das hast du so lange, bis die 14 Tage vorbei sind. Das heißt, ab dem Moment, wo du einmal eine Hochrisikobegegnung hattest, kannst du bei 9 Begegnungen nicht mehr rauskriegen, ob die ein hohes Risiko war oder gar kein Risiko. Und das gibt, und ich hab mir die API angeguckt und ich hab keine Lösung gefunden. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht möglich. Das ist natürlich auch dämlich. Ich kann nicht eine App mit dieser API entwickeln. Ich kann mir nicht den Source Code dieser App runterladen und sie mir bei mir installieren. Und was ich gerne machen wollte, war halt ein bisschen mehr Statistik einbauen, ein bisschen mehr Daten, so dass ich irgendwie rauskriegen kann, wann könnte das denn gewesen sein und so weiter und so fort, die Keys abgleichen und da halt ein bisschen mehr Informationen rauskriegen. Aber das geht halt alles nicht, weil halt nur jemand diese App installieren kann, selbst die lokal gebaute, der halt von Apple dafür freigeschaltet ist, beziehungsweise von Google. Echt?
Also ein spezielles Zertifikat, um überhaupt das Ding zu bilden, oder was?
Na, um die entsprechenden APIs zu
nutzen. Ah ja, okay.
Das ist in iOS ist das relativ tief drin. Du darfst ja zum Beispiel auch, du kannst ja, eine App kann auch nicht einfach so abfragen, also es gibt halt diese Entitlements, diese Berechtigung, und die kann man sich normalerweise innerhalb ein- und ausschalten, zum Beispiel in-app Purchases, und wenn du halt das nicht brauchst, dann brauchst du es halt nicht, und wenn du es brauchst, dann musst du dir noch bei Apple ein neues Zertifikat runterladen, und es gibt halt Entitlements, die kriegst du halt einfach nicht. Die meisten Apple-Apps nutzen selber intern dieses Entitlement-System, um irgendwas auf Funktionen zuzugreifen, die wir halt als normalsterbliche App-Entwickler nicht zugreifen können, und in dem Fall haben sie halt gesagt, es gibt halt diese Entitlements, um auf diese Covid-API Kontaktverfolgungs-API und die kriegen halt nur bestimmte Unternehmen. Die kriegt halt pro Land nur eine Organisation sozusagen. Und ich könnte, obwohl es eine Open-Source-App ist, kann ich quasi nicht die bauen und mal auf meinem eigenen Gerät installieren und gucken, wie ich und damit irgendwas tracen. Ja. Geht leider nicht. Was ich echt scheiße
finde. Ja, kann man aber schon auch ein bisschen verstehen. Ne? Dann hast du halt so ganz viele Leute, die dann halt irgendwie da doch versuchen, irgendwelche Daten zu sammeln, und hast halt...
Oh mein Gott.
Ja.
Also die API gibt's ja nicht her. Das Ding ist ja, dass eigentlich die API es nicht hergeben sollte. Ich wette, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, durch einen Jailbreak doch reinzukommen und diese Daten abzugreifen. Oder was ich halt alternativ machen kann, ich kann mir ja mein eigenes Gerät bauen dafür. Ich kann mir ja mein eigenes Tool bauen, das diese IDs sammelt den ganzen Tag über.
Das kannst du auf jeden
Fall. Und dann kann ich ja den... Und dann bin ich ja komplett drinne. Und dann kriege ich halt... Das ist ja das Schöne an dieser Daten, an dieser dezentralen Lösung, dass sie von vornherein so gebaut ist, dass man gar keine Daten rausholen kann, die nicht drin sein sollten. Das ist ja eigentlich, das ist der ganze Punkt hinter dem Ding, dass der Ansatz ist. Und darum ist dieses, dass, und ich verstehe, dass sie pro Land nur einen haben wollen, der das dann quasi in den App Store bringen kann. Aber dass ich jetzt als Open Source entwickle, also dass ich, wenn ich an der App mitbauen will, die nicht ausprobieren kann, bevor ich meinen Code submitte, das ist scheiße.
Ja, aber das wäre doch dann eigentlich ein interessantes Projekt, dann halt irgendwie so ein Raspberry Pi Bluetooth-Sammelding Token zu bauen. Es gibt ja übrigens jetzt auch schon Tokens, die als angeboten werden, die diese Corona-Warn-App-Funktion übernehmen für Leute, die kein Smartphone haben.
Gibt es schon, zu kaufen. Ich habe gestern das erste Mal davon gehört, als ich irgendein thüringischer Bürgermeister darüber aufgeregt hat, dass wieso jetzt alle durchdrehen und Verschwörungstheorien konstruieren. Und der hat nämlich dann von dem Warnbuzzer oder sowas hat er dann erzählt, so, der Warnbuzzer ist eine gute Idee. Und, was ist denn eigentlich der Warnbuzzer? Und das ist genau so ein Ding, dass die halt irgendwelchen Senioren und Kindern dann halt ein Standalone-Device in die Tasche drücken wollen, was dann halt ein Apple und ein Ei kostet und halt quasi die Funktion der Warn-App übernimmt.
Nee, was ich eine coole Sache finde. Finde ich auch. Die gibt's schon, die? Ja. Und aber da könnte man natürlich jetzt auch, ja, die kann man natürlich dann auch entsprechend nachbauen und dann kannst du da natürlich auch dann irgendwie deine Statistiken reinkriegen.
Na, am liebsten, ich meine, auf Raspberry Pi Basis, dann hat man so ein Ziegelstein da, weil mit Akku und so ist ja so ein Raspberry Pi ganz schön groß. Ich hätte ja am liebsten, wäre mir irgendwas so auf Puck-Größe, was ich Kolja in die Tasche stecken kann. Weil, seien wir ehrlich, im Augenblick ist Kolja bei mir, okay, er geht auch noch in den Kindergarten und wenn im Kindergarten irgendein Fallauftritt davon erfahren war, aber eigentlich ist der bei uns der mit den höchsten Kontakten gerade. Und dass ausgerechnet der jetzt keine Kontakt und
gerade so im Schulkita und so Bereich ist das, glaube ich, schon sinnvoll, am sinnvollsten wahrscheinlich sogar, ne?
In Schulen auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, das ist cool. Also, dieses Proximity Tracing ist halt einfach für den Arsch. Das bleibt halt einfach für den Arsch.
Genau, aber es ist besser als gar nichts. Aber im Augenblick fällt das ganze System eh auseinander, weil man eh nicht mehr getestet wird, wenn man nicht Hochrisikopatient ist, weil Arztpraxen sich weigern, auch wenn man mit einer roten App ankommt, einen zu testen, weil sowieso nur ein Bruchteil aller Teststationen daran teilnimmt, weil, wie ich jetzt gelernt habe, wenn man diesen QR-Code, mit dem man das dann nachher dann über die Corona-App getrackt kriegt, wenn man den haben will, dass dann wohl auch bei den entsprechenden Testlaboren dann auch gerne mal mit den Augen gerollt wird. Was ist das denn jetzt wieder für einer? Weil das nämlich für die nur zusätzliche Arbeit bedeutet. Weil natürlich hat man den Prozess so gemacht, dass er nicht per Default überall drin ist und jeder den QR-Code kriegt, sondern man muss explizit nachfragen. Also ich glaube, da könnte man noch einiges besser machen, bevor man die komplette Architektur umschmeißen müsste. Also da sind noch
das würde ich mir jetzt sozusagen, also Henning Tillmann, der hat sich ja auch viel mit der App beschäftigt und ist dazu immer wieder überall unterwegs und der hat einen Vorschlag gemacht, den fand ich auch gar nicht schlecht. Schon damals im Sommer hat er irgendwie bei Zeit Online mit dem Lauterbach zusammen einen Artikel geschrieben, wie man die App machen könnte und das wäre dann sozusagen auch eine Aufforderung an Apple und Google, die API entsprechend zu entwickeln, zu erweitern, dass sie halt von sich aus Cluster-Situationen Echtzeit erkennt. Also im Endeffekt, empfange ich gerade ganz viele verschiedene Codes und gehe davon aus, dass es halt hier viele Leute sind, ja, und dann halt in dem Moment, wo er merkt, er ist in einer Cluster-Situation einfach auch, sag ich mal, ohne Abstandsmessung einfach alle Signale einmal mitschreiben und dann irgendwie dann hättest du halt auf jeden Fall eine höhere Durchsetzung oder eine höhere Erkennung von so Cluster-Situationen und eine höhere Warnungsebene in Cluster-Situationen. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt, ja?
Ja. Also das finde ich echt schade, dass da so, also ich glaube, die zugrunde liegende Technologie dahinter, hinter diesem ganzen Ding, die ist schon so datenschutzfreundlich, dass man sowas wie eine Clustererkennung wäre was Schönes. Das könnte ja auch einfach sowas sein wie, hey, hier sind gerade ganz schön viele Geräte, die alle Corona-Warn-Apps sind und einer davon ist im WLAN. Das deutet schon mal auf eine Privatparty hin oder eine gewisse Anzahl davon sind im WLAN. Oder die Temperatur ist relativ hoch. Das deutet auf einen geschlossenen Raum hin.
Das haben die Smartphones noch nicht, ne?
Doch, die haben alle Thermometer drin. Die schon alleine zu messen, ob der Akku zu heiß
ist. Tim Wittloff hatte als Indikator vorgeschlagen, ob er GPS-Satelliten sieht. Ne? Also
ob man GPS-Satelliten sieht, in wievielten Stock man gerade ist. Die wissen ja, die haben ja auch einen ganz guten, einen Luftdrucksensor hat zum Beispiel auch jedes iPhone
seit Jahren. Ja, aber dann musst du schon sehen, dass du irgendwie mit der Android-Welt noch irgendwie kompatibel bleibt.
Ja, aber das sind Sachen, die sind auch, also ich weiß, dass das, wenn das bei iOS drin ist, dann gibt's das wahrscheinlich auch bei Android bei den allermeisten Geräten. Also man könnte sich schon ein Komplex aus hey, das ist jetzt wahrscheinlich eine Indoor-Situation.
Man kann ja schon eine Heuristik machen auf verschiedenen Ebenen, ja, das stimmt schon. Ja.
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 Und ich meine, meine Uhr, die guckt ja jetzt immer nach, ob ich mir die Hände wasche. Das ist ja die Apple Watch, die hat das ja jetzt drin, dass sie einen Countdown macht, wenn man sich die Hände wäscht. Und dafür haben sie ja auch eine Heuristik auf die Reihe gekriegt, dass sie tatsächlich dann die 20 ja. Sekunden misst. Und das machen sie offensichtlich übers Geräusch, weil ich habe nämlich am Anfang, das hat dazu geführt, dass ich mir abgewöhnt habe, das Wasser abzustellen beim Händen. Weil ich habe es eigentlich immer so gemacht, Hände nass, Wasser aus, einseifen, 20 Sekunden einseifen und danach abwaschen. Und dafür ist Wasser wieder an. Aber das kriegt die Uhr halt nicht auf die Reihe. Weil die denkt dann halt, ich höre kein Wasser rauschen. Dann wird er wohl nicht mehr sich die Hände waschen. Und offensichtlich ist die Kombination aus Bewegung und Wasser.
Also, diese Zukunftsszenarien, diese Horrorszenarien, ne, irgendwie die jahrelang gemacht wurden, dass jetzt die Algorithmen unser Leben bestimmen. Also, du lebst das schon, ne?
Ja, jeder, der eine Apple Watch hat, lebt das jetzt.
Ich habe nicht allein diese
ganz gutes Buch dazu übrigens.
Ich glaube, Gesellschaft der Wearables oder so. Die haben da halt auch eine ganze Menge Forschung zugemacht.
Ja, ich habe auch. Ich habe ja seit ein paar Jahren habe ich von Tado so eine Heizungssteuerung, mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin, dass man die Heizung, also dieses, wir haben so eine Gasetagenheizung, also das heißt, wir haben einen so einen Boiler irgendwo hängen an der Wand und der macht das Wasser heiß und der macht auch das Wasser für die Heizung heiß und dafür habe ich so eine Steuerzentrale mir von Tado gekauft und die hat dann zum Beispiel so die Funktion, dass wenn wir das Haus verlassen, dass dann automatisch die Heizung ausgeschaltet wird und so eine Späße und das halt, dass man auch die tagesabhängige Steuerung machen kann, ohne dann an so einem furchtbaren Gerät dann rumklacken zu müssen, sondern es dann halt einfach per App machen zu können. Die App ist leider auch nicht ganz so geil, wie man es sich wünschen würde, aber egal. Und jetzt habe ich zum Black Friday habe ich nochmal das, was ich mir schon seit langem eigentlich vorgenommen habe, nämlich, dass wir tatsächlich, dass man diese Thermostate, die man, also diese Dinger, die direkt an der Heizung dran sind, die abgeschraubt und dann halt durch Thermostate von der gleichen Firma ersetzt, sodass wir jetzt wirklich für jeden Raum separat die Heizung nachjustieren können, wie wir brauchen, weil wir sind, also unsere Wohnung ist ein kaltes Loch und darum macht Sinn, tagsüber, wenn Kolja nicht da ist, hinten die Heizung auszuschalten und die Türen zuzumachen und abends dann, wenn wir nicht im Wohnzimmer sind, können wir hier halt die Heizung im Wohnzimmer ausmachen und machen sie halt im Schlafzimmer auf eine entsprechende Temperatur, bei der man gut schlafen kann. Und das ist alles, so viel zum Thema Veralgorithmen. Und das ist ganz cool. Was nämlich super angenehm daran ist das erste Mal in meinem Leben wohne ich in meiner Wohnung, wo ich einfach an so einen Thermostat gehen kann und die Temperatur hochdrehen kann, wenn ich will, weil der ist dann nämlich schlau genug zu sagen, hey, hier ist es zu kalt. Und dann sagt er der zentralen Heizung Bescheid, du schalt mal die Heizung ein, damit ich hier an diesem Gerät hier jetzt die Heizung...
Ich bin immer noch mein eigener Thermostat.
Du bist immer noch dein eigener Thermostat.
Was heißt ja, das? Dass ich halt dann selber die... sozusagen die Temperaturmesse mit meiner Haut, ja, und dann händisch die Heizung nachreguliere.
Aber ein Thermostat hast du ja trotzdem dran. Das Ding, was da mit dem du regulierst, das ist
ein Thermostat ist ja schon immer so eine so eine Steuerungsgeschichte. Nee.
Die heißen Thermostate, die Dinger.
Die heißen also Thermostate. Die normalen Aufdrehhähne heißen auch Thermostate, ja?
Das sind Thermostate, genau.
Aber da kannst du ja keine Temperatur einstellen. Sondern nur Intensität. Also ich habe Thermostat immer so verstanden.
Ich weiß gar nicht, ob die nicht ein Bimetall drin haben, der dann automatisch das rein- und rausbiegt. Also so, dass du die Temperatur quasi darüber einstellen kannst, so ein bisschen. Und dann halt die irgendwie feststellen, jetzt ist das Metall, weißt du, dadurch, dass sich das Metall dann unterschiedlich ausdehnt, dann halt dadurch dann irgendwie die Temperatur auch so ein bisschen regulieren können. Also es kann durchaus sein, dass die auch, obwohl sie so dumm wie sie sind, trotzdem so ein bisschen regulative Wirkung haben.
Keine Ahnung.
Ja, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau. So viel zum Thema Heimvernetzung. Ja, das stimmt, ja. Ich unterwerfe mich da zu einem gewissen Grad diesen Algorithmen.
Ja, mein Leben ist nicht komplex genug, meine Wohnung ist nicht groß genug, dass ich das. Also hätte ich wirklich eine große, auch eine große Wohnung mit mehreren Zimmern und dies, das, dann würde ich auch, glaube ich, mehr über Home Automation nachdenken. Aber wenn du halt
eine Apple Watch, die trägt dazu bei. Die trägt sehr dazu bei, dass man plötzlich, also so das ist, das ist wahrscheinlich nach wie vor die stärkste Steuerung, weil die halt dann auch dazu führt, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr intensiv, jetzt während Corona ist das gerade komplett in sich zusammengefallen, aber dass ich immer jeden Tag die 3 Bewegungsringe vollkriegen wollte unbedingt und dass das dann oft, manchmal auch dazu geführt hat, dass ich abends noch spazieren gegangen bin, so die Uhr hat mir halt gesagt, du, heute schaffst du deinen Bewegungsring nicht, und dann, oh, dann gehe ich nochmal eine Runde, gehe ich nochmal 20 Minuten spazieren. Was ja nichts Schlechtes ist, was ja erstmal was Gutes ist. Und dergleichen und oder also was ich jetzt dadurch öfter mache, ist ein bisschen mehr Beat Saber spielen, also hier VR-Spiele, bei denen man sich bewegen muss und sowas. Das hat gar nichts mit der Wohnung zu tun, aber die Wohnung, ja klar, die wird natürlich auch immer mehr durchdigitalisiert, durch automatisiert. Ja,
ich glaube, ich muss mich auch mal durchautomatisieren.
Was ich probiere, ich hätte gerne, dass mein MacBook ein Sensor ist, und zwar mein MacBook ist ein Sensor, ist die Kamera an, und je nachdem, die eine Lampe, die hier steht, die könnte rot werden, sobald meine Kamera an ist, beziehungsweise bei Diana wird es leider nicht so schwer leicht, weil die hat einen Windows-Laptop. Da traue ich mir dann nicht zu, die entsprechende Software zu schreiben. Und dass man quasi dann eine Lösung hat, mit der man sagen kann, okay, jedes Mal, wenn ich in einer Videokonferenz bin, geht automatisch diese Lampe auf rot und leuchtet rot. Das zum Beispiel fände ich ganz cool. Wäre mal ein schönes Projekt. Ja.
Ja, ich wollte noch mal über Corona sagen. Es ist mir aber irgendwie entfallen.
Ich wollte noch mal über Trump sagen.
Ich dachte, warte mal, wen? Moment, was? Ich habe diesen Namen noch nie gehört.
Ja, ich finde...
Erzähl mal, wer ist denn das?
Ich weiß, das ist... Ja, ich habe neulich, es war heute Morgen, habe ich irgendwie gelesen, dass er, so und so trendet. Wen hat sie denn, welchen Diktator der Welt hat sie denn jetzt verteidigt? Und dann so mehrere Replies. Ours.
Was?
Tulsi Gabbard, die demokratische Präsidentschaftskandidatin werden wollte. Tulsi, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, die ist ein bisschen aus Hawaii ist und ein bisschen durchgeknallt. Und die hat wohl gerade auf Twitter getrendet, oder zumindest auf dem amerikanischen Twitter, und da hat halt jemand dann so, die trendet gerade, welchen Diktator der Welt hat sie denn diesmal verteidigt? So, weil die offensichtlich schon ein paar Mal Diktatoren irgendwie gesagt hat, ja, die sind doch gar nicht so schlecht. Und die Antwort war halt ours.
Also Trump. Unsern. Obwohl, ich weiß ja gar nicht, wer das ist.
Keiner. Ja, genau, wer ist denn Trump? Und jetzt war das gestern oder war es vorgestern Abend, wo ging plötzlich so ein Video von Trump rum, so wo er, also was er getwittert hat, und dann auf und wo er drin ankündigt, also wo es irgendwie ankündigt ist, das könnte die wichtigste Rede, this could be the most important speech of my life.
Okay. Sein. Und wann ist die?
Na, die war schon, die haben sie damit gepostet. Sie haben ein Video gepostet, wie er diese Rede hält. Und nee, er hat sie, man konnte sie direkt sehen quasi. Und wo natürlich erstmal alle Alarmglocken, oh Gott, ist er jetzt, erklärt er jetzt den Ausnahmezustand und anfangen, dieses Video sich anzugucken. Und dann ist das einfach ein irgendwie dreiviertelstunde langes Video, wie er halt wieder irgendwelche Verschwörungstheorien und vom Thema abkommt und offensichtlich nicht mehr weiß, wo der Teleprompter steht und darum irgendwas erzählt, so nach dem Motto, und halt irgendwelche Grafiken ins Bild hält, so ausgedruckte Panels, wo man angeblich irgendwas drauf sehen kann und weiß der Teufel was.
Ging wieder um die
World of
Broadcast oder was?
Ja, natürlich. Ja, könnte man, ich meine, wäre jetzt lang, ich glaube, das ist jetzt sein Hit, bis er dann aufs an Bord ist. Jetzt.
Ich meine, die machen mit dieser Verschwörungstheorie ja noch richtig Asche, ne? Weil das ist ja tatsächlich, dass die jetzt die ganzen Trump-Supporter, die haben sie natürlich alle irgendwie in ihren E-Mail-Verteilern, die werden gerade zugepumpt mit hier, ihr müsst uns unterstützen, hier, ihr müsst hier spenden, wir retten die Wahl, wir retten Amerika, dies, das und so weiter und so fort. Das ist ein fucking Geschäftsmodell. Damit will er sich jetzt nochmal gesund stoßen, bevor er in und da steht dann auch im Kleingedruckten drin, dass das nicht für tatsächlich nicht für irgendwelche tatsächlichen
nur Spenden über $5,000. Der Rest geht tatsächlich einfach.
Das ist unglaublich, ne? Also der saugt nochmal alles aus seinen Supportern raus und die machen das mit. Das ist es ist wirklich eine Sekte. Es ist wirklich ein durchgeknallter Kult.
Aber hier sind die Querdenker, also hier sind die Querdenker genau auf den gleichen Zug aufgesprungen.
Die spenden wahrscheinlich auch schon alle an Trump.
Der hat, nicht an Trump, sondern die spenden dann halt, also da hat jetzt irgendjemand will jetzt hier gerade genau die gleiche Nummer, klagen gegen die ganzen Corona-Verordnungen, dafür brauchen wir richtig viel Geld. Und das läuft dann auf, das Konto ist irgendwie irgendein Pornoclub-Betreiber in den Niederlanden oder sowas. Ich wette, der wird die ganzen Klagen dann auch wirklich durchziehen. Jeder wird,
glaube ich, sofort. Total.
Das ist, nee, aber was ich sagen
ist,
wollte.
Es ist fast eine Genugtuung, dass die jetzt alle einfach arm sind, dass sie sich jetzt alle arm spenden.
Naja, ich meine, was ich ja auch krass finde, dass die hier diese eine Anwältin von Trump, die sie rausgeworfen haben, weil sie selbst für seine Verhältnisse zu
krass Giuliani war, sich
und von andere
distanziert hat. Das ist unglaublich. Ich
meine, also das ist wirklich zu
also bis halt wirklich Giuliani sich von dir distanziert, und da musst du schon echt einiges bringen, alter Schwede.
Ja. Ja, das ist, ich habe das auch. Und die und andere gehen ja jetzt drauf, dass man, also in Georgia sind ja jetzt nochmal am 5. Januar nochmal Wahlen, weil die beiden Senatswahlen halt so knapp waren, dass es eine Runoff-Election gibt, also dass es quasi eine Nachwahl gibt, damit rauskommt, ob jetzt wirklich der Demokrat oder der Republikaner gewonnen hat. Stichwahl, genau, Stichwahl. Und die haben halt, und da ist natürlich wichtig für die Republikaner, dass da möglichst viele Republikaner hingehen. Jetzt sind aber einige Republikaner, die gerade, nein, solange wir nicht wissen, wir werden ja dieses korrupte System nicht unterstützen, indem wir wählen gehen. Das heißt, da sind gerade einige Republikaner wirklich laut dabei zu brüllen, dass man doch als Republikaner jetzt nicht wählen gehen sollte, um es diesen Demokraten mal zu zeigen.
Das ist ja der geilste Trick, ja. Einfach wirklich, das würde ich als Demokrat würde ich sofort auch Werbung dafür schalten, ne? Also wählen ist undemokratisch, ist unpatriotisch, ja.
Das ist am Anfang ist das so als Witz rumgegangen und jetzt sind die da voll drauf aufgesprungen auf diesen Zug und jetzt sind halt auch irgendwelche ultrakonservativen Republikaner wie Newt Gingrich, der plötzlich sagt, oh Gott, nein, geht wählen, bitte geht wählen, und wo dann halt so, Newt Gingrich ist auch ein kommunistischer Deep State Chill. Aha, wir wussten es ja schon immer. Also das ist eine köstlich dumme Selbstzerfleischung der Vollidioten. Also ich hoffe bloß,
wenn Trump-Supporter irgendwie denken könnten, dann wären sie natürlich selber drauf gekommen. Aber ich meine, der Punkt war ja natürlich, dass teilweise Leute die Wahl angezweifelt haben, die Präsidentschaftswahl, wo ihre republikanischen Senatoren im gleichen Atemzug gewonnen haben, ja, also.
Ja, der Teil,
das ist diese
Wahlmaschinen,
die im Endeffekt das abgestimmt haben, aber trotzdem sagen, das ist alles gefälscht,
ja. Ja. Das ist, was jetzt diese Wahlmaschinen, die gibt's ja diese, um diese Wahlmaschinen gibt's ja jetzt diesen Aufstand da, in Wisconsin, glaube ich. Und das ist, die werden in 14 Counties werden diese Wahlmaschinen eingesetzt. 12 von diesen Counties sind an Republikanern gegangen. Nur 2 sind an Demokraten gegangen. Die 12, die an die Republikaner gegangen sind, sind natürlich absolut korrekt und perfekt. und daran gibt es keinen Zweifel. Die beiden, die an die Demokraten gegangen sind,
die Software ist manipuliert worden, und zwar von Leuten aus Frankfurt. Das ist doch jetzt schon rausgekommen.
Wo es ja diese Gerüchte gab, dass da irgendwelche Elitesoldaten gestorben seien, als sie versucht haben, in Frankfurt die Computer dieser Firma zu beschreiben.
Das ist so durchgeknallt.
Wovon redet ihr? Wovon redet ihr? Also das ist bei dieser Rede von Trump habe ich, jetzt ist ja selbst Bill Barr geht jetzt
gerade. Der hat jetzt festgestellt, es gibt keine Voter Fraud, die irgendwie eine signifikante Impact auf das Ergebnis der Election hätte, ne? Damit genau. Widerspricht er nur so halb dem Trump-Narrativ, weil er dann immer noch einräumt, dass zumindest die Möglichkeit offen lässt, dass es Voter Fraud gegeben hat. Aber zumindest.
Also die Möglichkeit, dass es Voter Fraud gegeben hat, die lasse ich offen. Und es hat Voter, also natürlich, ich meine, es ist in irgendeiner Form gibt es irgendwelche Fälle, dass irgendjemand falsch gestimmt hat, aber es ist halt nicht in einer Menge, dass wahrscheinlich auch irgendeine State-Wahl dadurch anders entschieden werden können, geschweige denn, dass sich das gesamte Wahlergebnis ändert. Insofern finde ich dem Typen hätte ich das nicht zugetraut. Dem Typen habe ich gedacht, okay, der geht all in, der ist full Trump-Supporter, der entmachtet eigenhändig die Armee. Also das selbst.
Und Oliver hat da ja auch ein Video über den gemacht im Vorfeld der Wahl. Da habe ich auch gedacht, wow, der ist echt gefährlich, der Bill Barr.
Genau, und der ist auch schlau. Das ist halt das Ding. Aber jetzt gibt es Gerüchte, dass Trump überlegt, ihn jetzt zu feuern und durch jemanden zu ersetzen, der dann ein bisschen mehr Yes Sir spielt. Yes Man. Aber ich finde das. Aber diese Rede, so dieses nicht mal von der Rede, von der er behauptet, die möglicherweise wichtigste Rede seiner Karriere oder seiner Präsidentschaft, nicht mal die hinzukriegen in einer Form, dass sie halbwegs auf den Punkt ein Thema hat und präzise ist, also dass er offensichtlich nicht mal mehr Redenschreiber haben, die in der Lage sind, ihm zu sagen, du, so eine Rede sollte nicht länger als 10 Minuten sein nach Möglichkeit, wenn du wirklich willst, dass die sich jemand zu Ende anhörst. Das deutet für mich darauf hin, dass von denen nicht mehr viel kommt. Also ich finde diese ganze Rudy Giuliani-Nummer, ich habe mir so ein paar Einschätzungen von Anwälten, die auch Verständnis davon haben, die alle sagen, oh mein Gott, was ist das für eine Shitshow?
Die klagen ja auch teilweise, die Klagen sind nicht auf tönernen Füßen, sondern die sind völlig absurd. Und das wissen die Leute, die diese Klagen einreichen, auch. Und es geht wirklich nur um diesen Anschein aufrechtzuerhalten, um halt weiter diese Spenden da rein zu kassieren. Ja? Also sie müssen klagen, auch wenn sie wissen, dass sie nichts in der Hand haben, ja, müssen sie diese Klagen vorbringen, einfach um halt darauf verweisen zu können, dass halt mit diesen Spenden was passiert. Weil darum geht's im Endeffekt. Das ist ein fucking Geschäftsmodell.
Naja, ich kann mir auch noch vorstellen, also was ich, also ich glaube nicht, dass die ein Coup
planen. Nee, also womit glaube ich nicht. Ne? Also.
Aber was ich für möglich halte, das hat ja auch Rudy Giuliani hat jetzt ja zum Beispiel in einer Pressekonferenz gesagt, dass es halt wichtig ist, dass in Georgia die Wahl an die Republikaner, die Wahlmänner an die Republikaner gegeben werden, weil es ist ja ganz offensichtlich, dass es Wahlbetrug gab und da muss man sie vielleicht auch hin und wieder mal an die Verfassung erinnern und manchmal muss das vielleicht auch durch Drohung sein. So, und das ist ja schon durchaus eine Message an die Base. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, also es ist in dem Fall war das ja, ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast von diesem Wahlüberwacher da aus Georgia, der gesagt hat, so, also dass ich jetzt hier Morddrohungen kriege, reinweise, das ist ja, aber hier ist irgendein Typ, der arbeitet bei dieser Firma, der ist 20 Jahre alt, der macht da gerade
einen krassen Job, Rand
abgehört, der hat halt irgendwelche, dieser Rand, der hat eine Schlinge vor seinem Haus gefunden und die Warnung, dass er ja wegen Hochverrats erhängt werden sollte, weil er es wagt, irgendwelche Wahlcomputer auszuwerten und sowas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von diesen Trump-Supportern tatsächlich jemanden verletzt, jemanden umbringt, ist ja deutlich höher als null. Und
da wird auch noch was passieren.
Da wird auch noch was passieren,
da bin ich mir sehr sicher.
Und die Möglichkeit, also und wenn das passiert, wird Trump zum einen keine Sekunde drüber nachdenken, auch nur das einzudämmen, sondern er wird es im Gegenteil befeuern. Und ich glaube auch, dass es seine einzige Chance, die er noch hat, weil alle Sachen, die auf Gesetzen oder sowas basieren oder auf Richtersprüchen oder auf SCOTUS und weiß der Teufel was, das ist alles, ich glaube, das ist alles vorbei. Aber was ihn mehr oder weniger nicht, weil sie es planen, sondern einfach dadurch, dass sich die Dynamik so entwickelt, passieren könnte, ist, dass plötzlich irgendwelche Leute durchdrehen.
Dann passieren Anschläge. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass noch welche passieren werden. Aber was wird das ändern? Also ich meine jetzt an einem Ausgang der Wahl und das auch Anschläge werden
ich
jetzt nicht
glaube, dafür
sorgen, dass Biden nicht Präsident wird. Ne?
Naja, ich meine, wir sind jetzt langsam an einem Punkt, wo viele Republikaner nicht nur um ihre Karriere Angst haben müssen, sondern vielleicht auch, wenn sie die Klappe aufmachen, tatsächlich um ihr Leben Angst haben müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon ein ganz gutes Mittel ist, um die in Line zu bringen.
Ja, aber wie gesagt, also und was heißt in Line bringen? Ne? Also welche Effektoren gibt es denn überhaupt noch?
Ich sehe da keinen
Fall. Naja, was
relativ einfach wäre, in Anführungsstrichen, ist, um das wenigstens formal noch hinzukriegen, ist, dass man einfach sagt, ja, die Wahlstimmen sind ungültig, darum ernenne ich jetzt meine eigenen hier Electoral College.
Wahlmänner. Das geht aber auch nicht, das kannst du auch
Wahlmänner.
Nicht machen, weil jeder Staat hat ja auch eine Constitution und eine eigene Gesetzgebung, ja. die dafür ist, und die muss dann halt von den Legislators, das heißt also von den jeweiligen Kongressen da irgendwie abgesegnet werden. Also das ist nicht so einfach.
Oder der Gouverneur macht es einfach. Der Gouverneur macht es einfach und dann ist, ja, das, na doch, du kannst es erstmal einfach machen und dann gehen die wahrscheinlich erstmal hin und dann kannst du es lange genug hinauszögern und dann werden irgendwelche Prozesse laufen, dann wird irgendwas losgehen und dann ist erstmal eine Menge Panik und die Republikaner sagen, aha, da sieht man doch, dass die Demokraten wieder nur an Wahlbetrug interessiert sind, dass sie nicht mal diese, dass sie so weit noch gehen und so. Also so, um noch ein bisschen Panik zu machen und ein bisschen das noch weiter, dieses schon angeschlagene, deutlich angeschlagene System noch weiter zu gefährden, dafür könnte es total ausreichen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass Trump so ein bisschen Chaos gerade kann, also im Chaos irgendwie Dinge rausschlagen, das ist das Einzige, was er so halbwegs kann. Und insofern wird er mehr Chaos sehen. Und das ist die einzige Gefahr, die ich noch sehe, die von ihm ausgeht.
Also ich sehe da jetzt eigentlich wirklich keinen Pfad mehr. Also ich glaube wirklich, die ganze Operation, dass das gefährlich ist, was die da machen und dass das natürlich weiterhin die Demokratie, die Legitimität der Demokratie unterminiert und dass das wahrscheinlich sogar dabei rauskommt. I'll give you that, aber es gibt keinen Pfad mehr, und ich glaube, das wissen die auch alle. Da ist keiner mehr, auch der auch noch, also auch Trump weiß, dass er verloren hat und er weiß auch. Was sie da machen, ist halt wirklich, wirklich, wirklich nochmal den letzten Cent da aus ihren Supportern rauszupressen.
Ich glaube, die haben noch nicht ganz, ich glaube, die probieren, also ich glaube, Trump ist, ich glaube, der denkt nicht mal so strategisch, vielleicht denkt er so ein bisschen an das Geld. Ich glaube, der ist einfach
nur ein Typ, der denkt nur ans Geld.
Ja, er denkt in erster Linie an sich und er kommt halt wirklich nicht über den, ich glaube, er glaubt wirklich ein Stück weit dran, also er weiß natürlich, dass er die Wahl verloren hat, aber er glaubt irgendwie trotzdem dran, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass er verliert, dass er ja um seine Wahl betrogen worden sein muss. Das so ein dickes Ego hat der Typ, ohne Frage. Also ich glaube nicht, dass der es für möglich hält, dass er, also ich bin mir relativ sicher, dass er wirklich zumindest es in ihm rumort, dass es muss doch sein, dass ich betrogen worden bin, ansonsten hätte ich doch gar nicht verlieren können mit meinem perfekten Corona-Response. Es gab doch nichts, was irgendjemand hätte davon abbringen können, mich wieder zu wählen. Jeder hätte mich wählen müssen. Und und wir werden sehen, was bei rauskommt. Also ich meine, einen Bürgerkrieg anzetteln kann er immer noch. Und im Zweifelsfall, indem er halt sagt, ich erkläre den Ausnahmezustand, hier Armee besetzt den Kongress, weiß der Teufel was. Das kann er im Zweifelsfall immer noch probieren, wenigstens. Ob die Armee da mitgeht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ob ein Teil der Armee wird mitgehen, ein Teil der Armee wird nicht mitgehen. Mal gucken, welcher Teil. Wer dann am Ende gewinnt, das weißt du dann im Vorfeld auch nicht. Also das halte ich noch für... und ich glaube nicht, dass er die Eier hat, tatsächlich durchzuziehen. Aber wenn es passiert, wenn es ihm in den Schoß fällt, wird er mitgehen. Ohne Frage. Also, da bin ich mir sicher.
Ich meine, der Punkt ist halt, wer weiß, ne? Also, die USA sind in einem Zustand, wo einfach auch nichts mehr sicher ist und wo man einfach sagen kann, okay, auch wenn Biden jetzt irgendwie eingeschworen wird und die Geschäfte bekommt, so dass der irgendwie da irgendwie durchregieren kann, ist ausgeschlossen. Und diese Trump-Basis, die wird nochmal richtig Ärger machen. Das ist einfach, das wird wahrscheinlich noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang, werden die nochmal richtig Ärger machen. Und vielleicht entsteht da auch nochmal was richtig Übles draus und nochmal richtig, keine Ahnung, nochmal eine richtige Terrororganisation oder was. Im Endeffekt gab es das ja schon im Ansatz, ne? Da wollten sie ja diese eine Gouverneurin wollten sie ja schon entführen, da hatten sich schon Gruppen gebildet. Dann hast du diese Proud Boys natürlich unterwegs und dann hast du diese.
Ja, die vor denen halt.
Und dann hast du diese Hawaii-Hemden-Leute, wie heißen die nochmal? Also da entwickeln sich ja gerade schon echt militante Gruppen und ja, also das wird nochmal richtig übel, auf jeden Fall.
Ja.
So oder so.
Du, ich muss jetzt mal langsam Mittag essen. Wir haben nämlich heute mal, für die, ihr hört es ja alle nur im Podcast, hört ja niemand live, weil wir es ja nicht live machen. Wir haben nämlich diesmal vormittags aufgenommen, weil ich frei hatte. Und
deswegen ist jetzt keiner von uns betrunken, nicht mal ich. Ist ja so. Also normalerweise ist ja BMR ist immer irgendwie Bier oder so. Wein oder was weiß ich.
Ist einer von uns beiden betrunken und Max ist nüchtern. So klang es jetzt gerade so ein bisschen. okay, dann haben wir mal wieder ein bisschen rumgerantet, ohne Alkohol, darum nicht ganz so aufgeblasen oder aufgeheizt wie sonst immer.
Wir sind eigentlich nur noch resigniert. Ich bin einfach, ich gehe nur noch auf dem Zahnfleisch. Ich hab nicht mal mehr die Energie, mich aufzuregen, richtig.
Ja, so geht's mir auch. Diana hängt auch total durch. Alle hängen durch. Meine Eltern drehen am Rad. Es ist langsam gut.
Ja.
Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist langsam gut.
Max, mach's noch schön.
Ja.
Und
schöne Weihnachten, falls wir uns nicht vorher nochmal hören. Ah, das könnten wir vielleicht sogar
noch mal hinkriegen. Ne? Ja, würde ich sagen, kriegen wir nochmal hin. Wir besprechen nochmal einen Weihnachtspodcast zu machen.
Okay, alles klar. Und dann einen vom Kongress. Hast du ein Kongress-Ticket?
Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es überhaupt irgendwie Tickets gibt, aber jetzt sind die schon ausverkauft.
Ich habe gesehen, dass es Tickets gibt, hatte mir ein Supporter-Ticket irgendwie in den Warenkorb gepackt, bin dann abgelenkt worden, hab's vergessen, hab jetzt nach ein paar Tagen nochmal geguckt, wollte jetzt gerade war noch im Warenkorb, dachte ich, na okay, vielleicht haben sie für mich noch reserviert, das Ticket. Nee, war inzwischen verkauft worden, alle ausverkauft. Ich frage mich, ob es da wirklich irgendwas gibt, was nur für einige zur
Verfügung steht. Aber ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock, also ganz ehrlich, mich irgendwie über nach Weihnachten, dann setze ich mich dann lieber mit meiner Family zusammen und verbringe lieber mit denen nochmal ein bisschen Tage, als mich jetzt irgendwie vor den Computer da zu setzen und
ich weiß ja nicht mal, was sie vorhaben. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz cool wird.
Ja, aber dann, weißt du, dann gucke ich mir halt die Talks dann halt einfach im Nachhinein an. So.
Ja, aber man geht doch
nicht. Ich gehe ja nicht hin. Ich würde ja eh nicht hingehen. Also wo gehst du ja nicht hin? Wo gehst du denn hin? Du setzt dich einfach vor einen scheiß Rechner, ja.
Oder von Fernseher. Ja, von
Fernseher oder whatever. Also das
ich setze mich vor irgendeinem Bildschirm, ja. Ich meine, das ist ja nicht der Kongress, dass man vor einem Device mit einem Bildschirm sitzt.
Ja, auf so eine Art.
Ich hoffe, das ist alles wie immer. Macht man das Licht aus, dann ist es auch dunkel.
Ja, aber ganz ehrlich, so ohne diesen ganzen Körperschweiß von den Nerds ist das für mich nichts.
Du gehst zum Kongress wegen dem Sportteil.
Ich gehe auch nur zum Kongress wegen dem Sportteil.
Okay.
Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis denn. Tschüss.
Ciao.